Aber was ich noch erzählen wollte, meine Nichte kämpft sich ja ganz schön das Studium. Semesterbeitrag, Laptop, Bücher, Software, Handy, Internet. Ey, so ein Master ist echt teuer.
Ach, sag ihr, sie kann sich das zurückholen.
Ja, du meinst von der Steuer absetzen, ne? Aber sie verdient ja nicht.
Egal, Zauberwort Verlustvortrag. Macht sie ganz einfach mit Wieso Steuer. Und wenn sie dann arbeitet, heißt es Katsching.
Das geht?
Safe, Wieso Steuer.
Hol dir dein Geld zurück.
Jetzt kostenlos ausprobieren.
Raven Gap war die Geburtsstunde dieses Podcasts und Cedric Anton war von Anfang an dabei. Heute zum dritten Mal bei uns im Studio ist der Tight End aus Schweinfurt keinen Schritt zurückgegangen. Trotz Tiffin, trotz Eastern Michigan, trotz allem. Manche Geschichten schreibt das Leben. Diese hier hätte kein Drehbuchautor besser hingekriegt. Sacramento State, FBS, MAC Conference. Dieselbe Conference, in der man ihm mal gesagt hat, du bist nicht gut genug für uns. Sein neuer Head Coach möchte die Liga dominieren und gab alles, um Cedric in sein Team zu bekommen. Sogar sein Bruder flog er kurzerhand ein. Dazu Verletzungen, Transfer Portal, Cheesecake Factory und ein ganz besonderes Trio namens Cedric, Linus und Max. Das alles jetzt bei Footballstadt.
Footballstadt. American Football made in Germany.
Ja, liebe Footballfreundinnen und Footballfreunde, es ist wieder soweit. Es ist eine neue Footballschland-Podcast-Folge, euer Lieblings-Football-Podcast, wenn ich das zumindest hoffen darf. Meiner ist es das, aber ich bin da auch ein bisschen voreingenommen, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, voreingenommen bin ich auch dem jungen Mann gegenüber, der heute den Weg in unser virtuelles Football-Podcast-Studio gefunden hat. Ich habe einen als bewährten Gast sozusagen. Und da ist das Voreingenommene wirklich rein positiv zu sehen. Ich freue mich sehr darauf, Cedric Anton heute wieder am Start zu haben. Hallo Cedric.
Hi, schön wieder hier zu sein auf jeden Fall. Das dritte Mal, glaube ich, jetzt.
Ich glaube auch, ja.
Das dritte Mal, genau. Über mich, Cedric Anton. Ich spiele mittlerweile bei Sacramento State. War vorher bei Eastern Michigan University und Tiffin. Habe dadurch zweimal getransfert. Bin ursprünglich aus Schweinfurt in Bayern. Bin dann nach Paderborn auf ein Sportinternat gegangen, um in Paderborn Bundesliga zu spielen. Für eine Saison. Die zweite Saison wurde Corona-mäßig abgesagt. Dadurch, durch Corona, was ihr in einem anderen Podcast hören könnt, bin ich dann nach Raving Gap gekommen, nach Georgia. Über eine Organisation, Gridiron Imports. Viele Verwandte habt ihr ja auch hier. Ja, und dann habe ich in Georgia ein Ding gemacht, durch Verletzungen und hoch runter alles durch und dann bin ich dadurch bei Eastern Michigan gelandet ursprünglich.
Ja, crazy. Alles in Kürze nochmal einmal deine Football-Reise sozusagen beschrieben. Die beiden Podcast-Folgen, die verlinken wir euch wahrscheinlich hier irgendwie in den Shownotes, wenn ihr Bock drauf habt, euch ein bisschen mehr dazu anzuhören und so ein bisschen mehr zu erfahren, wie Cedrics Reise begonnen hat, wie es in Raven Gap etc. gewesen ist. Das könnt ihr alles da erfahren. Bei Raven Gap geht mir immer das Herz auf, weil Raven Gap quasi so ein bisschen die Geburtsstunde unseres Podcasts tatsächlich ist, als wir irgendwann über irgendwie eine merkwürdige Highschool irgendwo mitten in den tiefsten Wäldern sozusagen von Georgia gefallen sind, wo ich weiß gar nicht, Cedric, kannst du sagen, wie viel Deutsche damals zu dem Zeitpunkt noch da waren, als du da gespielt hast?
Also die 2 Jahre, die ich da war, das war ja auch mit dem Headcoach, den wir hatten, da war ja auch nur die 2 Jahre da, das war wirklich der Hochpunkt von Raven Gap.
Ja.
Das war ja wirklich, Raven Gap ist ja wirklich mehr oder weniger die Pipeline von Deutschland nach Amerika gewesen. Es gibt ja keine Highschool, die so viele Deutsche hatte.
Ja.
Ich glaube, Hochpunkt waren wir bestimmt 15 bis 20 Deutsche.
Ja, ich kann mich genau daran erinnern, wie wir damals, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie wir über Raven Gap gestolpert sind, aber tatsächlich, wir hatten halt geguckt, ja, ne, den Kanal gab es ja schon, den Podcast gab es halt noch nicht und dann haben wir diese Highschool gefunden und dann guckst du auf einmal so, bei nicht jedem Namen war direkt klar, dass das ein Deutscher, sag ich mal, oder ein Deutscher sich dahinter irgendwie verbirgt, aber irgendwie ganz viele Namen waren irgendwie sehr, sehr deutsch klingend. Und ich glaube, im Roster, ihr hattet kein richtiges Roster, glaube ich, auf der Webseite. Da standen, glaube ich, nur die Namen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dann haben wir uns ein bisschen reingebuddelt. Und so ist dann der Footballstand-Podcast letzten Endes entstanden mit so einigen deiner Kollegen mittlerweile, die ja auch die große, weite Welt mittlerweile auch schon bereisen und wirklich ja verteilt durch ganz Amerika mittlerweile an irgendwelchen ganz viele an irgendwelchen D1-Colleges gelandet sind und ja, der ein oder andere auch mit sehr guter Aussicht seine Football-Karriere auch irgendwie auf einem langen professionellen Weg irgendwie durchführen zu können. Also insofern für uns immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Ist deswegen habe ich eben gesagt, ein bisschen voreingenommen. Genau.
Das ist schon krass gewesen damals mit Raven Gap. Also ich habe auch den ersten Podcast, den wir hatten, war ja auch, als ich gerade dann angefangen habe bei Eastern Michigan. Und ihr habt da, glaube ich, auch schon gefolgt und erst Kontakt gehabt, während ich bei Raven Gap noch war oder gerade fertig geworden bin.
Ja.
Also ohne Raven Gap, ohne die Leute da, natürlich das Leben da ist, also eigentlich wirklich jeder, der das hört, muss nochmal die Podcasts an und über Raven Gap selber gehen, weil das halt wirklich eine ganz, ganz eigene Geschichte ist. Wie krass das damals war in diesem akademischen Elite-Internat in Amerika zu leben. Und egal, was man darüber sagt, am Ende hat es halt geklappt, so weißt du, deswegen hat sich das halt 100-mal gelohnt auf jeden Fall.
Und gleich mehrfach letzten Endes, ne? Also
ja, mehrfach,
wie gesagt, ist ja nicht irgendwie, dass es irgendeine Eintagsfliege ist, der es dann irgendwie in das D1-College geschafft hat, sondern fast jeder, der da längere Zeit irgendwie gespielt hat bei Raven Gap, ist am Ende an einem guten College irgendwie gelandet. Also
die meisten Starter, die wirklich konstant diese 2 Jahre gespielt haben, von uns, haben es geschafft. Es gibt ein paar Jungs, die hatten Angebote, haben die mehr oder weniger aber nicht wahrgenommen gehabt damals zu dem Zeitpunkt und sind dann auch zurück nach Deutschland gegangen. Aber die hatten auf jeden Fall auch Potenzial, aufs College zu gehen. Also es war schon echt crazy, was da damals abging in diesem Zeitraum. Diese 1 bis 2 Jahre, was da für Offer rumgeflogen sind. Also das ist wirklich surreal gewesen.
Absolut. Absolute Hörempfehlung in die alten Podcasts einmal reinzuklicken und ein bisschen sich auch da historisch ein wenig updaten zu lassen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu gucken, als wir das letzte Mal miteinander gequatscht haben, standst du im Endeffekt kurz vor deiner Saison bei Tiffin. Du hast gerade in deinem kurzen Abriss schon gesagt und da müssen wir jetzt, ich glaube, wir gehen da später nochmal drauf ein, aber da müssen wir jetzt gerade gar nicht allzu sehr drauf eingehen. Eastern Michigan machen wir an der Stelle erstmal einen Haken dahinter. Nimm uns gerne mal mit. Wie war die Saison bei Tiffin sportlich für dich? Erzähl mal ein bisschen.
Also um Tiffin gut erklären zu müssen, müssen wir ganz kurz nochmal zu Eastern Michigan zurückgehen. Weil bei Eastern Michigan war ja mein Großteil meiner Zeit und war ich ja verletzt. Ich bin ja damals im Frühling da hingekommen, also im Januar, also vor Frühling, aber fürs Frühlingssemester hat mir ja mein Knöchel fast gebrochen, war dann dadurch den ganzen Springball raus. Und dann habe ich mir in der ersten Woche der Saison, habe ich mir mein Handgelenk gebrochen, wurde dadurch operiert, war dadurch 6 Monate raus, konnte nicht mehr abcatchen, also konnte nicht mehr aufholen und wurde dann mehr oder weniger quasi, mir wurde empfohlen zu gehen, also mehr oder weniger, genau. Und dann war ich bei Tiffin. So, Tiffin war Division 2, quasi zweite Liga. War für deren Level ganz gut. Die haben gerade die Meisterschaft gewonnen, ihre Gruppe und alles drum und dran. Neue Head Coach, neues Team, alles neu. Und die wollten mich dann reinbringen, um mal zu spielen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil Tiffin halt mehr oder weniger mein bestes Angebot damals war. Ich konnte leider kein anderes Division 1 Angebot bekommen im Transferportal, weil ich halt einfach nicht genug Material hatte, um den halt zu geben, weil ich halt so lange verletzt war vor allem. Ja. So, und dann bei Tiffin habe ich mir da kommt man ja quasi im Sommer an und dann hat man ja Fallcamp. Fallcamp, die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, wissen, was Fallcamp ist mittlerweile. Das ist ja das Trainingslager im August. Ich habe mir damals bei Eastern Michigan meine rechte Hand gebrochen, eine Woche zum Saisonbeginn. Und bei Tiffin komme ich an, Fallcamp. Ich bin eigentlich die Nummer 1, mehr oder weniger. Die ersten 3 Tage, am 4. Tag breche ich mir meine andere Hand. Ja, dann war der Gips wieder dran. Wie ich mir die Hände gebrochen habe, ist irrelevant. Das hat nichts ist nichts passiert, nichts krass, ist einfach passiert. Es ist Football, es ist ein Kontaktsport. Wenn du da irgendwie mal kurz in der falschen Position bist und versuchst, 140 Kilo wegzudrücken, dann kann das sein, dass irgendwas abklappt. Ich habe mir mein Handgelenk gebrochen, rechts und links mein Mittelfinger und mein Mittelhandknochen. Ja, und dann war ich am gleichen Tag noch beim Training, hab mir das gebrochen, direkt in den ersten 10 Minuten vom Training und habe dann erstmal noch zu Ende trainiert. Hab dann quasi mehr oder weniger so einen improvisorischen Gipsschiene dran bekommen, dass ich halt noch zu Ende trainieren kann. Wir wussten ja noch nicht, dass es gebrochen ist. Ich wusste schon, ich habe schon viele Knochenbrüche gehabt. Ich habe meinen Physios, die am Seitenrand stehen, direkt gesagt, ey, man hat es gebrochen. Die so, ja, wird schon. Die wollten mich natürlich, die haben mir wahrscheinlich nicht geglaubt, weil die dachten, ich, keine Ahnung, bin einfach sensibel oder so. Aber ja, wir sind dann direkt nach dem Training ins Krankenhaus gefahren, gebrochen. Ja, und dann war ich da beim Doktor, also im Büro gesessen, beim Doktor, der hat mir das erzählt, hat mir das alles erklärt und ich so, ja, brauche ich eine OP? Hat er gesagt, eigentlich nicht, kann man auch so zusammen wachsen lassen. Und dann habe ich gefragt, kann ich spielen? Hat er gesagt, ja, kannst damit eigentlich spielen. So empfehlen, von einem medizinischen Standpunkt ist es auf jeden Fall nicht. Kann noch viel mehr passieren, eigentlich auch nicht, solange der Gips dran bleibt. Ja, und dann habe ich den Gips dran bekommen und war am nächsten Tag wieder beim Training. Also, habe ich quasi diesen Gips gehabt, dann wurde um den Gips quasi so eine Art Polsterung gemacht, dass ich natürlich niemanden verletze mit dem Gips selber dran. Und dann habe ich am nächsten Tag direkt wieder weiter trainiert. Von da an ging es dann erstmal eine lange, lange Zeit mehr oder weniger bergab, weil ich natürlich durch meine Position brauche ich zwei Hände. Ich muss blocken, ich muss Leute greifen können, ich muss Bälle fangen können. Mit einer Hand ist alles, was ich machen muss, relativ schwer. Dadurch habe ich dann deutlich, deutlich limitierter gespielt, vor allem in der ersten Hälfte der Saison, weil ich habe ein neues System gelernt, ich musste mich daran gewöhnen. Und ich habe halt, ja, natürlich mein Kopf war nicht wirklich da, wo er sein sollte für einen gewissen Zeitraum.
Ja.
Ich habe es am Ende des Tages geschafft, mich durch diese Saison durchzubeißen und trotz Verletzungen genug Spielzeit zu ergreifen, dass man sagen konnte, ey, ich bin mehr oder weniger für meine Position eigentlich trotzdem der Favorit. Vor allem im Block, also im Blocken und im Laufspiel. Unser anderer Tight End, der war ein sehr, sehr guter Receiver, der war früher auch immer ein Receiver, der ist da eigentlich nur hingekommen als Tight End, aber eigentlich ist er einfach ein größerer Receiver.
Ja,
und dann war ich wieder gesund, bis über den Winter sozusagen. Ich hatte dann im Winter in Deutschland, glaube ich, immer noch eine Schiene dran oder so, aber es war dann alles okay. Ja, und dann der Spring, also quasi mein einziger Spring, den ich dort hatte, das war dann so mein Breakthrough. Da habe ich dann wirklich gezeigt, was ich kann, wenn ich gesund bin. Ich wurde mehrmals die Woche quasi in Team-Meetings hervorgehoben von den Trainern. Wir hatten das Line of the Week genannt, das quasi am Ende der Woche die besten Spieler der Woche geehrt werden, mehr oder weniger. Und ich habe das halt innerhalb von 4 Wochen 2-mal bekommen. Also quasi 50% der Zeit war ich quasi hier Line of the Week für die Offense. Und ja, dann wusste ich halt, okay, damals im Portal wollte ich zu Tiffin gehen, um wieder hochzukommen, um wieder in Division 1 hochzuwechseln. Und war natürlich erstmal ein großer Schlag ins Gesicht mit der Verletzung. Aber ich habe dann gemerkt, okay, der Traum ist nicht vorbei. Die Reise ist nicht vorbei, was es angeht. Und dann habe ich halt im Frühling gecheckt, okay, ey, wenn die Saison gut läuft, dann ist dann auch so machbar auf jeden Fall. Zeitsprung. Ende Spring war im Mai und Anfang der Saison war im August. Ich habe versucht dann natürlich das ganze Fallcamp mich nicht zu verletzen, weil die letzten beiden Fallcamps habe ich mich jedes Mal verletzt und es hat dann auch gut geklappt.
Plan, ja.
Genau, und dann erstes richtige Spiel für mich, wo ich wirklich komplett gestartet habe, auch das ganze Spiel durch, also mit Auswechslung natürlich, man spielt kein ganzes Spiel durch auf meiner Position wirklich, war sehr gut und hat sich keiner beschwert. Ich wurde mehrfach hervorgehoben, wurde gelobt. Ja, und dann die ganze Saison hindurch habe ich mich dann quasi auf jeden Fall vor allem im Laufspiel etabliert. Vor allem im Laufspiel. Meine Passkünste, meine Routenlaufen und meine Ballskills waren auf jeden Fall da. Ich habe Bälle gefangen. Ich bin gute Routen gelaufen, aber ich wurde nie hervorgehoben im Passspiel. Was auch natürlich dem geschuldet war, dass ich der Blocking-Titan war und der andere Titan war der Receiving-Titan. Das bedeutet, wenn es drauf ankam, dann wurde der andere reingetan statt ich. Habe mich da noch mehr oder weniger ein bisschen gestört, weil ich fand auch, vor allem nach den ersten paar Spielen, wo ich gezeigt habe, ich kann auch Bälle fangen, ich kann auch das und das machen, wurde dann trotzdem quasi, wir waren schon vorne, also wir haben schon geführt mit 20 Punkten und dann wurde trotzdem, wo ich ausgewechselt habe, ein bisschen Ding und das hat mich dann auch schon echt gut angepisst die ganze Zeit und das war auch am Ende ein Grund, warum ich quasi da noch mehr weg wollte, weil halt die Coaches einfach nicht gut waren, um mich hervorzuheben. Als Tight End, vor allem, weil du halt ein O-Liner und ein Receiver bist zur gleichen Zeit musst, ist es wichtig, dass du in beiden Sachen Erfahrung bekommst, dass du in beiden Sachen gecoacht wirst. Aber ich wurde halt nur im Laufspiel zugecoacht und ich habe halt auch gesagt, ey, ich will halt höher Klassik spielen später und ich brauche ein bisschen mehr. Naja, Saison war vorbei. Ich habe mit Chris Adamson, also meinem ursprünglichen Freund und Helfer, der mich nach Amerika gebracht hat, er kann uns nicht verstehen, er redet nur Englisch, aber habe ich ein bisschen connected und habe ihm mein Tape geschickt. Ich habe mein Highlight-Tape der Saison zusammengestellt und habe gefragt, hey, was denkst du von meinem Tape? Dann habe ich von ihm sofort innerhalb von 10 Minuten die bekommen, ey, ist gut, ist richtig gut, ist gut genug, um auf jeden Fall wieder aus Tiffin abzuhauen. Dann hat er mich mit einer Agentur verbunden. Mittlerweile im College Football, wenn du ins Transferportal gehst, dann brauchst du einen Agenten, eine Agentin. Ich habe eine Agentin, Sarah heißt die. Die arbeitet für eine Agentur mit ganz vielen anderen zusammen. Weil ohne Agent geht wirklich gar nichts mehr. Die ganzen Coaches, die ganzen Kontakte laufen alle über die Agenten heutzutage. Das ist schon sehr, sehr professionell mittlerweile. Das ist nicht mehr so wie früher, dass du auf Twitter was postest und das klappt schon irgendwie, sondern ohne Agent fehlt dir halt wirklich die Hälfte der Kontakte, die du brauchst.
Ja.
Weil Twitter ist ja extrem überflutet von Rekruten. Und wenn dann Coach am Tag 500 DMs bekommt, dann kann er ja nicht ihm antworten. Wenn aber ein Agent seine Nummer hat und ihn dann über die Nummer privat schreibt, dann ist natürlich was ganz anderes. Wurde ich mit Agent verbunden, hat mein Tape geguckt, hat Feedback gegeben, die haben gesagt, okay, hey, ist mehr oder weniger eine sichere Nummer. Wenn ich wieder eine Division hochgehen will, mehr oder weniger eine sichere Nummer. Dann habe ich das Gespräch geführt mit meinen Trainern, dass ich transfer. Die haben das nicht so gut aufgenommen damals zum Zeitpunkt. Es war nicht einfach, auf jeden Fall dieses Gespräch zu führen, weil ich wurde halt vor 2 Jahren natürlich ins Transferportal geschickt, obwohl ich nicht rein wollte. Und jetzt war ich in der Position, wo ich rein wollte und die Trainer wollten mich nicht gehen lassen. Ich musste mich dann wirklich da mehr oder weniger extrem rechtfertigen, warum ich das mache, wieso, weshalb, warum. Die Trainer fanden es gar nicht lustig. Was ich aber jetzt gut finde, oder was ich ein bisschen kleiner Plot-Twist, beide Trainer, mit denen ich im Büro saß, mein Titans-Coach und der Head-Coach, sind beide nicht mehr da.
Okay, witzig.
Der Titans-Coach ist jetzt im Januar, quasi 2 Monate, nachdem ich abgehauen bin. Ich war im Büro gesessen mit dem Head-Coach und mit dem Titans-Coach. Der Head-Coach hat mich mehr oder weniger zu Sau gemacht, dass ich abhauen will und dass ich ihn in den Stich lasse. Der Titans-Coach hat verstanden. Er ist auch ein bisschen jünger gewesen. Er wollte auch nicht dafür immer bleiben. Und ich wurde mehr oder weniger, war ich der Arsch, weil ich halt abhauen wollte. 2 Monate später ist der Titans-Coach selber abgehauen, um einen Offense-Coordinator-Job zu bekommen bei einer anderen Division-2-Schule. Und der Head-Coach ist abgehauen, um in die NFL zu gehen. Der ist jetzt Assistant O-Line-Coach bei den Cardinals. Also
okay,
ist ein guter Kontakt zu haben. Und ich bin auch echt am Ende des Tages gut von ihm weggekommen. Und wir sind auch gut auseinandergegangen. Wir haben auch öfter noch geschrieben und sowas. Aber war auf jeden Fall keine einfache Zeit. Und dann bin ich im Dezember letztes Jahr, also 2025, jetzt vor 3 Monaten, bin ich dann ins Transferportal gegangen. Mal wieder. Natürlich war da das Gefühl ein bisschen mulmig, weil meine letzte Erfahrung nicht gut war. Aber ja, ich habe dann innerhalb von 2 Tagen mein erstes Angebot bekommen von einem HBCU. Das ist quasi ein College, wo quasi nur Doppelhäutige sind. Oder nicht nur, aber halt hauptsächlich. Und es ist halt darauf aufgebaut, dass halt diese Black Communities sind. Und habe dann innerhalb der ersten Woche die ersten 2 bis 3 Angebote bekommen. Das war dann UAPB, Charleston Southern und Merrimack. Merrimack spielt später noch eine große Rolle im Transferportal, aber da wusste ich auf jeden Fall, okay, die Erleichterung ist da. Erstmal. Und es geht erstmal voran. Und dann bin ich nach Deutschland geflogen, habe mein Zimmer, habe mein Haus ausgeräumt in Tiffin, bin ausgezogen. Also quasi unabhängig gewesen, habe zu allen Leuten Tschüss gesagt natürlich. War ein bisschen traurig, weil ich halt trotz des Lebens da, was nicht das Beste war, weil halt einfach du nirgendwo bist und der Football auch nicht so gut ist, habe ich hier trotzdem sehr, 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 sehr gute Freunde gefunden.
Ja.
Und es ist natürlich dann immer schwer, wieder Tschüss zu sagen, aber da ich jetzt an zwei verschiedenen Internaten, 3 Colleges, ich bin dann gewöhnt, quasi Tschüss zu sagen zu Leuten und halt Abschied zu nehmen, mehr oder weniger. Ja, und dann war ich zu Hause und weiter im Transferportal und dann ging es erstmal nicht weiter. Dann war erstmal ein bisschen Piano. Weil vor allem zwischen Weihnachten und Silvester passiert halt nicht viel. Weil die Trainer natürlich auch alle dann, wenn du kein Top-Rekrut bist, dann sind die Trainer auch erstmal alle quasi am ersten Urlaub und sowas. Und dann habe ich mich am Ende dazu entschieden, quasi mir ein Visit, also quasi einen Besuch zu buchen bei Merrimack und bei Charleston Southern. Erst bei Charleston, dann bei Merrimack. Und das war auch ganz cool. Also Charleston Southern war... Charleston ist natürlich selber mega geil. Also ich weiß nicht, wer hier zuhört und wer Charleston kennt, aber wenn ihr Outer Banks kennt, die Serie auf Netflix, sehr bekannt, wurde in Charleston gedreht, mehr oder weniger. Also das ist quasi die Gegend. Sehr, sehr schön, sehr, sehr historisch, sehr, sehr alt. Geiles Wetter natürlich, bis im Süden unten. Ja. Aber Football ist halt, also Football da war halt Wenn ich da hingegangen wäre, dann wäre der Unterschied zwischen dem, was du wirklich machst und bekommst, nicht riesig gewesen zwischen Tiffin und dort. Die haben, das ist wirklich nicht wirklich das professionellste Team, was man sich vorstellen kann, vom Ding her. Und das habe ich auch gar nicht gecheckt, bis ich da war. Und das war dann für mich auch mehr oder weniger der Dealbreaker. Und dann habe ich eine Woche später bei Merrimack ein Visit gemacht. Und Merrimack ist in Boston, ist unter dem Radar auf jeden Fall, aber ist sehr, sehr beeindruckend. Also was Merrimack bietet, ist sehr, sehr krass und keiner weiß davon, weil halt Merrimack nicht bekannt ist und die im Football historisch auch nicht wirklich erfolgreich waren. Aber die sind quasi ein bisschen on the rise und die wollten mich halt holen als deren Haupt-Tight-End und mich halt dort groß machen und sowas. Und das war auch, also der Trainer da ist auch echt, der hieß Rosenbaum mit Nachnamen, das war ein Deutscher. Also ursprünglich Deutsch, konnte kein Deutsch. Der war auch sehr, sehr cool und so. Wir waren auch echt, also hat mich wirklich, ich wurde noch nie so krass rekrutiert wie von dem Typen. Der hat mich jeden Tag, während ich in Deutschland war, jeden Tag mindestens einmal gefacetimed und hat mich gefragt, wie es mir geht. Der hat echt Bock auf mich. Ja. Aber es ist halt schwer, wenn du halt so ein guter Charakter bist und dir so viel gibst als Coach. Wenn du aber dann am Ende des Tages quasi footballtechnisch und halt einfach quasi opportunity-technisch so viel bieten kannst. Weil wenn ich quasi danach gehen würde, okay, welcher Coach ist am nettesten zu mir oder welcher Coach ist am liebsten und wer ist mein bester Freund, dann wäre ich bei Tiffin geblieben, weißt du? Also das ist halt, und dann wäre ich halt am Ende mit dem Coach da mitgegangen, wo auch immer er hingegangen ist. Also man muss sich irgendwann im Football, muss man sich quasi dann für das, was auf was es am Ende ankommt, entscheiden und kann nicht immer danach gehen, wer ist der beste Typ, weißt du?
Ja, logisch. Also
Das ist halt ja. Leider so. Es ist halt wie bei Spielern, du hast überall in jedem Team hast du irgendwelche Spackos, die da rumrennen, die vom Charakter einfach Nieten sind, einfach nicht wirklich gute Leute sind, aber die sind halt so krass im Football, dass sie am Ende trotzdem spielen und dass sie am Ende trotzdem das bekommen, was quasi alle anderen wollen. Und das zeigt halt einfach auch immer wieder, dass Football halt am Ende ist ein Leistungssport. Und du musst Football auf den Leistungssport auch dann natürlich mehr oder weniger teilweise reduzieren und darfst dich halt nicht von den Sachen, die drumherum sind, quasi beeinflussen lassen, weil ein guter Trainer ist natürlich wichtig, weil er natürlich entscheidet, ob du es fällst oder nicht. Aber wenn er dein bester Freund ist, der aber im Football nicht so viel bieten kann wie der andere Schule, dann ist es halt einfach nicht relevant. Es ist dann schade, charakterlich gesehen, aber es ist halt einfach leider nicht so relevant.
Ja, ja, letzten Endes kannst du dann auch bei allem Respekt dann jetzt auch in Schweinfurt zu Hause bleiben.
Genau, genau.
Und mit den Kumpels ein bisschen irgendwo Football zocken gehen. Also ist einfach so.
Kein Trainer hat für mich so viel geopfert wie mein Schweinfurter Trainer und mein Würzburger Trainer. Also ja. Die heißen Eis und Michi. Keiner für mich so viel geopfert wie die beiden. Und wäre ich danach gewesen, okay, ich will bei den Trainer bleiben, die am meisten in mich investieren und die am meisten für mich sorgen, dann wäre ich in Schweinfurt geblieben. Aber du kannst ja nicht daran gehen, nachgehen, Alter. Das funktioniert leider im Leistungssport ja. Vor allem nicht.
Letztendlich, lass mich einmal an der Stelle reingehen, sonst sind wir gleich schon ganz durchgaloppiert sozusagen. Du hast ja das, was du auch gerade sagst, du hast ja beide Seiten der Medaille letzten Endes erlebt. Also du hast eben noch mal kurz beschrieben, wie das Kapitel dann in Eastern Michigan für dich zu Ende gegangen ist, wo halt Eastern Michigan quasi zu dir sagt, auf gut Deutsch gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Ja. Und auf der anderen Seite hast du nach zwei guten Jahren irgendwie, das ist immer der Preis des Erfolgs, den irgendjemand dann auch bezahlen muss. Und das sind an der Stelle, wenn du erfolgreich bist, sind es meist die Coaches, die dich irgendwie gefördert haben. Ja. Ich glaube aber, oder ich bin fest davon überzeugt, dass ein guter Coach am Ende dahinter steht und letzten Endes dein Weg ja pushen möchte. Sieht man an den beiden ja dann auch selber, wenn sie sich auch im Endeffekt ja sportlich verbessert haben. Jetzt gibt's vielleicht... Ja. Also ich mag ja die Cardinals, aber für viele mag es vielleicht schlechtere Jobs in der National Football League geben, aber der hat zumindest genug zu tun. Ist eine große Baustelle für die Cardinals und nicht kleiner geworden durch den Cut von Kyler Murray wahrscheinlich. Also
klar nicht. Beide Trainer haben ja auch zum Beispiel, ich bin ja Anfang Dezember, bin ich getransfert, war dann zu Hause. Beide Trainer haben ja auch zu Weihnachten dann frohe Weihnachten geschrieben und sowas. Ja. Und haben mir geschrieben, hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich klappt alles, wie du willst. Die haben sich in dem Moment darüber aufgeregt, dass sie halt die Arbeit gemacht haben und jetzt aber nicht den Preis bekommen. Aber die wissen auch beide im Endeffekt, dass das ist halt die Football-Welt, das ist das Business. So, entweder machst du, also, wir sind leider nicht in der Position, um gegen den Strom zu schwimmen und das zu machen, was wir wollen, um damit wegzukommen, sondern in dem Bereich, wo ich mich quasi hier bewege im Football. Entweder spielst du mit oder du spielst dagegen. Und wenn du dagegen spielst, bist du raus. Ganz einfach.
Ich bin Charissa und meine Empfehlung an alle Entrepreneure, startet mit Shopify erfolgreich durch. Ich verwende Shopify schon seit dem ersten Tag und die Plattform macht mir nie Probleme. Ich habe viele Probleme, aber die Plattform ist nie eins davon. Ich habe das Gefühl, dass Shopify ihre Plattform kontinuierlich optimiert. Alles ist super einfach, integrier und verlinkbar. Und die Zeit und das Geld, das ich dadurch spare, kann ich anderweitig investieren. Vor allem in Wachstum.
Jetzt kostenlos testen auf shopify.de.
Ein Doppelcheeseburger, eine Pommes und eine Cola für 4,99? Lohnt sich das überhaupt für Macs?
All das lohnt sich für euch. Die günstigen Mac Smart Menüs jetzt schon ab 4,99 bei McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlungen nur in teilnehmenden Restaurants.
Absolut. Ich will nochmal ganz zurück quasi. Du hast eben gesagt, du hast dir die Hand gebrochen. Also jetzt sind wir quasi fast am Anfang der Tiffin-Zeit oder sind am Anfang der Tiffin-Zeit. Du hast gerade selber auch gesagt, also letzten Endes brauchst du als Tight End oder naja, sagen wir mal eigentlich als egal auf welcher Position du letzten Endes irgendwie beim Football spielst, irgendwie ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Aber wie ist das bei dir selber gewesen? Kommt da schnell auch sowas wieder zurück? Ey, in Eastern Michigan ist irgendwie scheiße gelaufen. Jetzt bin ich schon wieder irgendwie verletzt. Ich kann ja nicht, also du kannst halt am Ende des Tages, kannst du mit einer gebrochenen Hand nicht deine vollständige Leistung irgendwie abrufen. Vielleicht kannst du ein bisschen, ja, keine Ahnung. Vielleicht kannst du irgendwie ein bisschen blocken oder so, aber Bälle fallen ein, One-Hander. Weiß ich nicht, wie gut du darin bist, aber schwierige Situation. Kommt da so ein Moment auch, wo du selber auch vielleicht gedacht hast, ey, ich glaube, das war's hier. Das geht hier für mich nicht weiter oder da ist der Wurm drin oder was?
Dass ich an einem Punkt war, wo ich sagen würde, es geht nicht weiter, eigentlich nicht, weil ich hatte bei Eastern Michigan hatte ich einen Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe und da ging es danach sehr, sehr schnell bergab für mich mental. Da hatte ich dann lange, lange schwere Zeit quasi einfach im Kopf quasi. Ich bin nicht zurechtgekommen mit mir selber und so. Weil es halt wichtig ist, wie du mit dir selber redest, logischerweise.
Ja.
Das heißt, logischerweise ist für viele leider nicht selbstverständlich, aber es ist wichtig, dass man sich quasi selber, dass man sich für das Schlimmste vorbereitet, aber das Beste hofft sozusagen. Und eine Teufelerei an die Wand malen, das bringt ja niemandem was. Und ich habe mich dann bei Eastern Michigan, ich war nicht in der Situation wie mit einem Kreuzbandriss, dass ich nicht mehr spielen konnte. Ich konnte immer noch weiterspielen, ich konnte mich immer noch bewegen und ich wusste, es ist umso wichtiger, dass ich mich jetzt konzentriere und fokussiert bleibe auf mein Ziel, weil wenn ich jetzt mit gebrochener Hand mich nicht fokussiere, nicht so viel wie möglich trotzdem spiele, dann kann es was gewesen sein.
Ja.
Deswegen wusste ich ganz genau, ey, das ist eigentlich jetzt noch umso wichtiger, dass ich mich konzentriere. Ich glaube sogar, dass die Verletzung mir dabei geholfen hat, mich noch mehr zu fokussieren, weil ich mich halt nicht auf meine physischen, ich konnte mich halt nicht mehr darauf verlassen, auf meine physischen Eigenschaften. Ich konnte mich nicht mehr darauf verlassen, hey, okay, ich bin groß und stark, bla bla bla. Ich muss mich umso mehr fokussieren und konzentrieren, quasi das zu machen, was ich machen muss. Trotz gebrochener Hand in die richtigen Positionen zu kommen im Spielfeld, dass ich quasi immer noch blocken kann, dass ich immer noch Sachen bewegen kann, dass ich immer noch Plays möglich machen kann und sowas. Und ich hatte vor allem in diesen kurzen Zeitraum direkt nach der Verletzung habe ich einen extremen Push gehabt von mir selber mehr oder weniger und auch natürlich meine Familie hat mich auch supportet, die haben mir auch gesagt, ey, mehr oder weniger, das wird gut und ich schaffe das natürlich. Aber man darf halt, vor allem die Situation darf halt nicht klein werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was halt viele quasi Sportler, erfolgreiche Sportler von anderen unterscheidet, dass halt viele Leute dann sagen, ey, scheiß drauf, macht eh keinen Sinn, ich verlasse mich zu oft, bla bla bla. Und viele sagen halt einfach, ey, ist halt ein anderer Tag, ne? Ist halt der Beruf, den wir gewählt haben. Ist das Risiko, was dazugehört. Und wenn das halt einmal passiert, dann passiert es halt. Aber ich habe mich quasi wirklich darauf fokussiert, dass ich mich dann trotz Verletzungen so gut wie möglich locked in bleibe. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nie daran gedacht, was wenn, dann würde ich auch lügen. Ich habe auch natürlich, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, nach einem Training, was dann mal nicht so gut war, weil ich einen gebrochenen Hand habe, abends im Bett liege, habe ich mich auch schon gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich bin in der zweiten Liga im College, verdiene kein Geld oder nur ganz, 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 ganz wenig Geld. Und habe eine gebrochene Hand und hier gibt's keinen aus, so, weißt du, und es ist halt in diesen, wenn alles trüb um dich herum ist, ist es halt schwer, quasi diesen Ausgang zu sehen vom Ding her. Und man muss halt, vor allem wenn es einem schlecht geht, darf man halt nicht über die Zukunft nachdenken, mehr oder weniger. im vor allem Negativen, weil du halt einfach, du bist geblendet, du hast ja keine klare Wahrnehmung aktuell. Deswegen muss man wirklich warten, bis es dann wieder besser geht, bis man quasi ein Hoch hat und dann darüber nachdenken, was ist realistisch, was macht Sinn und sowas. Und da habe ich dann gemerkt, als ich mal einen guten Tag hatte und als es mir gut ging, habe ich gemerkt, ey, es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht so schlimm, wie es sein könnte. Es geht immer schlimmer, weißt du? Und da habe ich dann gecheckt, okay, ey, wird schon irgendwie. Solange ich dranbleibe, wird schon irgendwie.
Ich wollte gerade fragen, was ist es dann am Ende, was dann so ein bisschen auch diese Durststrecken irgendwie überstehen lässt oder dich im konkreten Fall. Kannst du dir was sagen oder gibt's Momente oder Personen oder was weiß ich nicht, Dinge, Erlebnisse, die dann dir dann auch nochmal so den Push oder sowas gegeben haben?
Klar, also erstmal muss ich sagen, dass ich für mich selber einfach ein großer Motivator bin, was halt für alle wichtig ist. Es gibt Leute, die haben gewisse Leute zu Hause und einfach ihre Familie, wo die quasi sagen, ich mache alles für diese Person. Ich bin aber eine Person schon immer gewesen, ich habe halt auch leider viel für, also nicht leider, ich habe aber viel für mich selber getan und anders wäre ich halt nicht hier hingekommen, wo ich hingekommen bin. Ich bin nicht damals ausgezogen, weil ich, keine Ahnung, weißt du, ich habe es für mich gemacht damals, weil ich halt Ziele hatte und ich war halt sehr, sehr zielstrebig, was ich von meinen Eltern natürlich bekommen habe, aber meine Eltern und mein Bruder, klar, also meine Eltern, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der für mich so viel geopfert hat wie meine Eltern und wie mein Bruder. Das ganze Geld, was in mich reingeflossen ist, kommt, muss ja irgendwo herkommen. Und also quasi für die Internate und sowas vor allem, weil da gab's ja keine Vollstipendien wie im College jetzt. Aber da musste natürlich auch irgendwie jemanden, wie mein Bruder dann zum Beispiel, musste dann auch irgendwo dann, kam ein bisschen kürzer dann teilweise wie ich. Und es ist natürlich auch schwer dann, quasi wenn ich die ganze Zeit, es geht alles nur Sadies in Amerika, was geht ab, dann ist es natürlich schwer, sich dann halt auf viele Sachen zu Hause, auf andere Sachen zu fokussieren. Und es ist mir natürlich auch bewusst, dass ich oft der Mittelpunkt von in gewissen Zeitraum war und dass halt viele Leute dafür nicht im Mittelpunkt waren. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das halt einfach versteht als Außenstehender, dass man, wo ich bin, kommt man nicht alleine hin. Und ohne meine Eltern vor allem und mein Bruder und was die für mich geopfert haben, wäre ich nicht hier. Weißt du, meine Mutter, als ich ein Baby war oder als meine Mutter mich bekommen hat und mein Papa, die haben sich nicht gedacht, oh, wir haben den Zettel gezogen, bis er 15 ist, dann zieht er aus. Das war nicht der Plan. So, du hast,
glaub nicht.
So, das ist nicht Teil des Plans. Aber am Ende des Tages haben die ihren Job als Eltern genau richtig gemacht und haben mich gehen lassen, weil die wussten, dass das Beste für mich ist und nicht für sie selber. Und dadurch bin ich quasi da, wo ich jetzt bin. Genau. Also wenn ich es für jemanden mache, dann ist es für meine beiden Eltern, für meinen Bruder auf jeden Fall. Und für meine ganze Familie, die alle dazu beigetragen haben.
Grüße gehen raus an deine Family natürlich an der Stelle.
Ja.
Von denen wir natürlich auch wissen, dass sie zu den ganz treuen Fans sozusagen unseres Podcasts gehören.
Ja.
Gerade mit deiner Mutter haben wir uns ja auch schon das ein oder andere Mal irgendwo ausgetauscht und ich glaube, in jeder Nachricht, die dann irgendwie kommt, merkt man auch, wie viel Herzblut, wie viel Leidenschaft irgendwie mit dahinter ist. Am Ende auch, wie viel Erleichterung, wenn dann irgendwas auch gut funktioniert hat. Ich habe höllischen Respekt davor, was deine Eltern oder auch andere Eltern da im Prinzip investieren müssen, nicht nur finanziell, das ist immer das eine, aber auch diese ganze, wie du schon gerade sagst,
mental.
Also du willst ja nicht mit 15, dass dein Sohn auszieht, also um Gottes Willen, das ist nicht der Plan, da willst du noch ein paar Geburtstage gemeinsam feiern, sag ich mal, und bist vielleicht schon traurig, wenn der 18. Geburtstag plötzlich einen anderen Fokus hat als wir vielleicht davor irgendwie waren. Also von daher 1000% Respekt und wirklich ernst gemeinte ganz liebe Grüße raus.
Ja, ist halt schwer für, also guck mal, ich, mir ist gerade gesagt, mit dem Geburtstag, seit ich 15 bin, habe ich keinen Geburtstag zu Hause gefeiert, außer meinen 20. Geburtstag. Das war, als ich gerade zwischen Highschool und College quasi den Übergang hatte, weil ich ein halbes Jahr zu Hause war. Ja. Weil seit ich 15 bin, war ich nicht zu Hause. Seit ich in Amerika bin, seit 2020, war ich an keinem Geburtstag zu Hause für meine Mama, für meinen Papa, für meinen Bruder, nicht für meine Oma. Meine Oma hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Ich bin an den Geburtstagen nicht zu Hause. Ich bin immer hier und die Leute, also, weißt du, und das ist halt, das muss man sich auch ausdenken, dass halt dann dein einziger Bruder, den du hast, ist halt nicht da.
Ja, klar.
Dein einziger jüngerer Sohn, den du hast, ist nicht da. Und so, weißt du, es ist halt schon auch hart. Und vor allem im Transferportal, wenn ich halt Aufgaben, also das Ding ist ja auch für die Eltern, vor allem wenn ich ausziehe früher, dann wollen die Eltern ja trotzdem irgendwie noch einen Erziehungsteil dabei haben. Die wollen ja trotzdem noch irgendwie quasi ihren Impact auf dich haben, auf dem, was du machst. Das Ding ist aber, da ist ja halt nicht viel übrig, weil sie ja keine Kontrolle mehr haben. Sie sind ja nicht mehr in der Kontrolle und es ist halt dann auch natürlich oft schwer, wenn ich dann in Amerika bin und Probleme habe, ich bin verletzt, ich bin im Transferportal, ich habe irgendwelche Probleme mit Trainern oder mit anderen Spielern, dann viele Eltern, also auch meine Eltern natürlich, wollen dann halt irgendwie was für dich tun und wollen dir helfen, aber sie sind alle hilflos. Du kannst halt, wenn ich im Transferportal bin und darum bange um meine Zukunft, ja, kannst du als Mutter und als Vater nichts machen. Du kannst nur daneben sitzen und hoffen, dass es funktioniert. Und dann glauben. Ja. Du kannst es machen. Weißt du, und das ist halt schon sehr beeindruckend. Ich weiß natürlich selber nicht, wie es ist, wenn ich mal Kinder habe und wie das dann ist, aber ich glaube auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr viel Glück damit habe, wie meine Eltern mit den ganzen Situationen und mein Bruder, wie wir alle damit umgegangen sind und dass ich mir das nicht besser vorstellen könnte, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch absolut. Wenn wir über andere Personen schon reden, dann ist bei dir immer, nicht nur bei dir, auch bei den beiden anderen, die ich nenne, ist es halt immer der Fall. Ich habe einen Namen von euch vor Augen oder ein Gesicht vor Augen und ich denke automatisch an die beiden anderen. Für die, die es jetzt nicht wissen aus vorherigen Folgen, aber da kann man ja in dem Podcast hier fast gar nicht dran vorbei. Ich spreche von Linus Zung und Max Lansch, die beide. Ja. Ich glaube, ihr drei habt ein sehr, sehr besonderes Verhältnis zueinander. Ja. Haben die auch in der Zeit eine Rolle gespielt? Also ich weiß ja, dass ihr euch sowieso irgendwie regelmäßig versucht, irgendwie auch zu treffen, zu sehen, miteinander zu reden und so weiter und so fort. Spricht man dann auch über die, wie soll ich es jetzt sagen, die Scheiße, die einem passiert? Bei Max ist ja vielleicht ein bisschen Paralleles gewesen, sag ich mal, mit nicht ganz so glücklichem Verlauf quasi seiner College-Karriere, ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Bei Linus vielleicht ein bisschen besser. Kann man sich da gegenseitig so ein bisschen aufbauen und auch trösten?
Ja, ja, ich glaube, also man kann Max, Linus und mein Verhältnis nicht verstehen, wenn man es nicht erlebt. Das ist,
okay.
Ich kenne niemanden, der so ein Verhältnis hat wie wir drei sozusagen. Es ist extrem, extrem krass. Also wirklich, wenn ich dir sage, dass wir am Tag, an guten Tagen dreimal auf FaceTime sind, dann sind wir am Tag dreimal auf FaceTime. Manchmal dann eine Woche nicht. Die beiden sind noch mehr aktiv als ich, weil ich halt einfach noch ein bisschen mehr quasi in meiner Freizeit hier unternehme als die beiden teilweise. Aber wir sind im konstanten Kontakt. Deswegen, wenn wir uns sehen, freuen wir uns zu sehen, klar. Aber wir müssen nicht irgendwie jetzt irgendwie aufholen, was wir verpasst haben, weil wir wissen immer, was abgeht. Ich habe mit niemandem so viel Kontakt wie mit den beiden. Also wir sind seit Raving Gap, erst waren Max und Linus Roommates im ersten Jahr und ich war quasi nicht in dem Zimmer, wir sind in zwei Zimmer gewesen, aber ich war immer dort.
Ja.
Und dann im zweiten Jahr waren Max und ich Roommates und Linus war immer dort. Also wir waren immer zu dritt die ganze Zeit. Es gab nichts, was wir nicht gemacht haben zusammen. Und wir sind auch dann, also wir haben ja alle drei sehr, sehr, sehr verschiedene College-Karrieren bisher gehabt. Und wir sind alle drei auf jeden Fall immer sehr, sehr aktiv. Wir wissen immer, was beim anderen abgeht. Wir sind immer am anderen unterstützen. Max, also wir waren ja alle drei zum Toppen, waren wir alle drei im Portal jetzt letztes Jahr.
Ja.
Linus war ja relativ schnell wieder raus. Aber Max und ich waren ja schon ein bisschen länger drin und haben uns auch ein bisschen mehr quasi hin und her bewegt.
Ganz kurz hatten wir natürlich die Hoffnung, dass es euch drei vielleicht ja auch irgendwie zusammenführen könnte.
Ja.
Das ist leider nicht zustande gekommen, aber.
Nee, leider nicht.
Aber so ist das halt.
Aber ja, wir sind alle drei im Portal gewesen. Es gibt wenige Situationen, in denen wir drei sind, in denen der andere nicht schon war, sozusagen. Das heißt, egal in welcher Situation wir sind, ob es Football oder Leben einfach nur ist, sind wir eigentlich immer gegenseitig quasi im Austausch, was, wie, wo, weshalb, warum, weißt du? Es ist einfach eine Freundschaft, die man nicht beschreiben kann. Wir sind wirklich das ist wie, als wenn wir zusammenleben würden irgendwo zu dritt. Seit 5 Jahren jetzt. Seit wir uns kennen, seit 2020 oder 21.
Dann, du hast gerade gesagt, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber Teil dieser Konstellation ist. Ich glaube, wenn man ein bisschen Empathie hat, und das würde ich jetzt mal Sandra und mir schon sehr viel zuschreiben, ja, dann merkt man ja das schon. Und man merkt einfach, also ich kenne ja keine Details, weil ich bin ja nicht beim Döneressen oder beim FaceTime mit ja dabei. Aber ja, man spürt das schon, dass das irgendwie nicht nur irgendwie eine Bekanntschaft ist, weil man sich irgendwann mal über den Weg gelaufen ist an der Highschool, sondern dass da einfach mehr ist und dass das irgendwie auch was Dauerhaftes ist, egal wo die Wege am Ende irgendwie hergehen. Ja. So, ja.
Das hört so schnell nicht auf. Natürlich sind wir alle mal mehr beschäftigt, mal weniger beschäftigt. War das der Kontakt enger, mal nicht so eng. Also das ist aber auch dann nur eine Frage von Tagen oder Wochen. Es ist nicht so, dass man jetzt mal ein halbes Jahr nicht redet wie mit anderen Leuten, sondern es ist halt wirklich. Also mindestens einmal die Woche hört man voneinander.
Dann auch an dieser Stelle Grüße an die beiden. Die werden das sicherlich mitbekommen. Und auch mit Max zum Beispiel. Das zeigt auch nochmal so ein bisschen irgendwie so eine besondere Verbindung. Wir haben ja Max' Eltern kennengelernt am Rande des Berlin Games, des NFL Games in Berlin, was irgendwie auch eine, wenn ich jetzt sage, eine crazy Situation gewesen ist, dann wissen die beiden, wie ich das meine, glaube ich. Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Die haben uns auch da sehr, sehr unterstützt und so weiter, wofür wir sehr, sehr dankbar sind und waren. Aber es ist eine ganz merkwürdige Situation gewesen, weil wir kannten uns ja gar nicht, aber irgendwie kennen wir uns, weil wir schon irgendwie tausendmal miteinander gesprochen haben. Ja, aber die meiste Zeit habe ich quasi mit ihrem Sohn sozusagen irgendwie gequatscht und so. Also ganz crazy Geschichte. Safe. Irgendwie. Ja. Aber sehr, sehr dankbar auch für diesen Moment, um da unsere Konstellation so ein bisschen im Gesamten quasi auch abzuschließen. Wenn ihr zusammen den Döner holt, ihr drei, erstens, wie sieht dein Döner aus? Oder sind die alle drei gleich und ihr könnt es untereinander austauschen?
Also eigentlich, zum Beispiel, als wir in Berlin waren, alle zusammen, das war jetzt vor anderthalb Jahren, waren wir alle im Tropical Island da. Da hat Linus dann rumgeführt in seiner Hood. Und dann hat er da einfach irgendwie was bestellt, wie gesagt, einmal das Gleiche und alles. Wir vertrauen dann einfach, wer auch immer der Heimat, also wer auch immer aus dem Ort kommt, wo der Döner bestellt wird, der bestellt dann für alle drei.
Ja, okay. Wo gibt's bei dir den besten Döner, wenn irgendjemand mal in Schweinfurt unterwegs sein sollte?
Mittlerweile glaube ich, nennt man HDD, Haus des Döners, das ist eine Kette aus Deutschland. Ja, okay. Die ist im Hafen in Schweinfurt. Ich habe schon Tage gehabt, wo der Döner natürlich nicht so gut war. Da war dann irgendwie das Brot ein bisschen länger draußen, das Fleisch ein bisschen kalt, aber HDD ist auf jeden Fall eigentlich 8 von 10 zweiten sichere Nummer. Und auch wirklich mittlerweile. Das ist halt so diese mehr hippen, modernen Döner, wo du dann ein bisschen extra was drauf machst, dass es ein bisschen schöner aussieht. So, weißt du? Also schon sehr solide.
Ja. Gute Empfehlung, würde ich sagen. Unbezahlte Werbung an der Stelle. liebe Haus des Döners Betreiber, ich glaube, das ist ein Franchise, ne? Ist egal. Kontaktdaten vom Footballstand Podcast sind klar, und ich bin mir sicher, auch Cedric würde mit so einem Haus des Döners T-Shirt
wird er
auch machen. Spaß beiseite. Cedric, du warst schon oft bei unserem Podcast, habe ich vorhin festgestellt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass du unseren Two-Minute-Drill noch nicht mitgemacht hast. Ist der dir in den letzten Folgen irgendwie schon mal über den Weg gelaufen?
Sind das diese schnellen Fragen oder so?
Genau, so ist das.
Ja.
Genau. Also ich sage immer, bei uns ist nicht ganz so anstrengend wie ein echter Two-Minute-Drill sozusagen auf dem Platz. Aber ich verbinde es immer gern mit der Frage, wie ist denn das? Two-Minute-Drill für dich? Das bedeutet letzten Endes für dich als Tight End, ihr liegt zurück. Muss man ganz einfach so sagen. Wie ist die Situation? Trainiert ihr das laufend oder habt ihr das in Tiffin laufend auch trainiert? Wie wichtig ist das fürs Team?
Wir haben es heute erst gemacht, tatsächlich.
Echt? Ja, okay.
Ja, heute Morgen haben wir danach einen Run-Through und wir haben heute Morgen quasi so ein bisschen 2-Minute installiert, also quasi so ein bisschen darüber geredet und das ein bisschen durchgegangen. Und 2-Minute kann man sich vorstellen, als wärst du in einem organisierten Chaos. Weil du willst Chaos kreieren für die Defense. Dadurch kreierst du Chaos für dich selber. Aber weil du das ja weißt, musst du quasi dein Chaos kontrollieren und dich quasi darin zurechtfinden. Dadurch, das brauchst du halt sehr viel Training. Du musst halt dieses Chaos sehr oft künstlich erstellen, mehr oder weniger durch Stress und halt schnell, schnell, schnell aus drum und dran, dass du halt dann quasi, wenn es im Spiel darauf ankommt, dass du trotz des Stresses quasi entspannt bleiben kannst und das machen kannst und auf dich fokussieren kannst, wie du willst. Aber ja, 2-Minute, also 2-Minute weiß jeder, da ist halt das Spiel wirklich on the line für die Leute. Wir hatten letzte Saison 2 Spiele, wo wir in 2-Minute verloren haben, durch Interceptions und alles drum und dran. Das ist halt spielentscheidende 2 Minuten, ne? Ja, aber im Endeffekt ist die das öfter trainieren, die da besser drin sind, sich im Chaos quasi, im Chaos ruhig zu bleiben, sich im Stress zu fokussieren, das sind auf die dann als Sieger auch rausgehen.
Was ist besser, den entscheidenden Pass zu fangen oder einen guten Block zu machen, damit dein Running Back gute Yards machen kann?
Beides gleich. Beides gleich, wie schwer wäre.
Okay.
Natürlich, wenn ich ein Receiver wäre, dann würde ich den Pass lieber fangen wollen, aber als Tight End, wenn du ein echter Tight End bist, nicht einfach nur ein großer Receiver, der Bock hat, Bälle zu fangen, dann freust du dich über einen richtig krassen Block, genauso wie über einen guten Ball.
Okay. Dann, wenn du Bock hast, start nochmal. 2-Minuten-Timer lasse ich hier so nebenbei laufen. Bei uns ist es nicht ganz so hart. Wenn es 2 Minuten und 2 sind, ist auf dem Footballfeld doof. Bei uns drücke ich ein Auge zu und lass deine Antwort selbstverständlich noch durchgehen. Starten wir mal, ja?
Jo.
Fangen wir an mit dem Lieblings-Cheat-Day-Snack.
Cheesecake.
Dein härtester Gegner?
Ashland.
Trash-Talk, ja oder nein?
Nö, braucht man nicht, wenn du gut bist.
So ein bisschen die Frage wie eben fast. Catch oder Block?
Beides gleich. Block.
Gibt's ein Lieblingsstadion, in dem du bislang gespielt hast?
Das beste Stadion nämlich noch nicht. Kommt diese Saison bestimmt auf Hawaii.
Ja, vermutlich. Dein Lieblingssport außer American Football natürlich?
Pickleball und Lacrosse.
Okay.
Wenn man Weightlifting rausnimmt, weil es der Football gehört.
Ja. Lieblingsmusik vorm Spiel?
Einfach nur quasi so Techno-Remix und oft auch Country, einfach nur um gechillt zu bleiben.
Film Room oder Weight Room?
Für mich persönlich natürlich Weight Room, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin, aber Film Room ist auf jeden Fall genauso wichtig.
Football in der Sonne oder im Schnee?
In der Sonne.
Ja, ist jetzt auch schwierig anders, glaube ich.
Kalifornien, ja.
Was darf in deiner Footballtasche nie fehlen?
Ein Energy Drink.
Okay. Gibt es sowas wie einen besten Moment auf dem Spielfeld aus den letzten Jahren?
Letztes Jahr haben wir gegen Finley, die waren Nummer 8 im ganzen Land. In Division 2 haben wir in den letzten 2 Sekunden gewonnen. Das war, glaube ich, der beste Moment der letzten 2 Jahre für mich.
Okay. Mal unabhängig von körperlichen Gegebenheiten, gibt es eine Position, die du nie spielen würdest? Oder wollen würdest?
Cornerback.
Reden wir gleich drüber, auf jeden Fall. Letzte Frage. In einem Setup gegen Linus Zunk und gegen Max Lunch, ihr könntet zumindest ja irgendwie aufeinandertreffen. Gegen wen von den beiden möchtest du lieber spielen und warum gewinnst du?
Schwierig. Wenn Max... Also ich würde wahrscheinlich lieber gegen Linus spielen, weil Linus ist ein D-End. Max ist eher quasi eine Three-Tech, also der ist eher innen. Ich würde nicht direkt gegen Max spielen, sondern gegen Linus. Und ich würde gewinnen, weil ich weiß, Linus, weil ich genug im Filmroom bin gegen Linus und weiß, was er macht, und einfach weg von ihm komme.
Sehr gut.
Und ich kleiner bin. Er macht immer Witze, dass ich zu klein bin. Dann bin ich so klein, dass ich unter ihn drunter komme und ihn dadurch wegschieben kann.
Okay, dann kannst du es ihm zeigen. Genau. Wird durchaus eine Herausforderung. Linus hat ja schon ganz gute ein paar schon, ganz gute gut, Snaps, ja. Sag ich mal, gemacht bei Wonderbell. Genau. Mal gucken, wie es da dann letzten Endes beim neuen Team halt eben irgendwie auch weitergeht. Wir haben eben über die beiden schon gesprochen. Wie verfolgt man das auch regelmäßig? Also weiß ich nicht, wir haben die gespielt und so weiter oder das Team gespielt oder
ja.
Ihr tauscht euch sowieso aus und dann redet ihr drüber. Ja?
Also wir spielen ja normalerweise alle samstags und dann eigentlich samstagabends, dann wenn alle fertig sind und telefonieren wir mindestens einmal am Samstagabend, gucken wir einmal kurz, wie alles war. Vor allem, weil Linus war es natürlich immer sehr interessant, weil Linus halt dann gegen Schulen wie Alabama, Georgia und so spielt und da ist natürlich schon immer Interesse. Da sieht man dann immer beim Live-Ticker schon, okay, wie läuft's gerade. Aber es war immer ganz cool, weil wir spielen teilweise zu den gleichen oder relativ ähnlichen Uhrzeiten mit Zeitverschiebungen und dann kommen wir alle aus dem Spiel raus und dann können wir alle direkt uns austauschen, haben wir gewonnen, haben wir verloren, wie war es, alles drum und dran.
Also, wie nimmt man das so mit? Also für Linus, für Wonderbilt ging es letzten Endes durchaus auch um die Möglichkeit, in die Playoffs halt zu kommen. Wie sehr nimmt man das irgendwie auf oder wie sehr nimmt man das wahr auch, ich sag mal, in Bezug auf seinen Kumpel dann letzten Endes?
Das hat man, also im Football fokussiert man sich oft darauf, im Hier und Jetzt zu sein und quasi hart zu arbeiten und gut zu spielen. Und wenn man das tut, dann wird man dafür belohnt, mehr oder weniger. Das bessere und das härtere Team gewinnt Spiele. Und wenn du, Linus-Situation war letztendlich interessant, weil die hätten in die Playoffs kommen können, wurden aber quasi mehr oder weniger abgelehnt. Und das ist natürlich dann auch schon frustrierend für ihn und halt für uns auch, weil es natürlich für uns schade ist, weil einer von, oder unser bester Freund hätte die Chance bekommen, jetzt in den College-Playoffs zu sein und war am Ende nicht drin. Und das ist natürlich dann scheiße, weil da würde man sich schon natürlich schon sehr für die Leute dann auch freuen, dementsprechend.
Logisch. Ich muss auf die eine oder andere Frage, muss ich nochmal zurückkommen. Lieblings-Cheat-Day-Snack, hast du Cheesecake gesagt? Japanese Cheesecake, der virale Trend von TikTok und Co. Ich weiß nicht, wie er bei euch drüben in Amerika wahrgenommen wurde oder angekommen ist überhaupt. Hier konntest du keine 5 Minuten TikTok irgendwie durchswipen, ohne über irgendeinen zu fallen, der ein Rezept gepostet hat.
Also ich bin selber tatsächlich oft eher hinten dran bei den Trends. Also ich kriege viele Trends nicht mit, weil ich nicht mehr so viel auf TikTok, ganz ehrlich, gar nicht. An Instagram bin ich nicht mehr so viel am Bullshit swipen. Ich bin, vor allem seit ich in Amerika bin, sehr, sehr viel. Also mein es wäre ein cooles Format, was ihr machen könntet, ist einfach mal so Screenshots einblenden, wie von Football-Spielern, die For You-Page aussieht. Aber meine For You-Page besteht wirklich nur aus gutem Essen, aus Football, aus Politik, aus Gym-Videos und ja, das war's eigentlich. Also
das nehme ich mit. Genau. Da wird Sandra sich freuen. Wir warten auf deine deine Aufnahme der For You Page. Wenn du Bock hast, ich habe ein kurzes Video aufgenommen damals. Wir haben tatsächlich auch den Japanese Cheesecake nachgebaut. Ich befinde mich auf so einer Abnehmreise, habe jetzt mittlerweile über 30 Kilo abgenommen. Guck also krass, natürlich
stark.
Schon etwas irgendwie auf Ernährungsthemen und wir haben den ein bisschen aufgepimpt. Wir haben den mit Skier gemacht. Das war damals, war es immer noch was war das denn? Körniger Frischkäse oder was? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr.
Ja.
Wir haben es mit Skier gemacht und haben noch ein bisschen Proteinpulver dazu gepackt.
Jo.
Und das hatte nachher, das hat wirklich geil geschmeckt. Das war das war echt cool. Also meine absolute Empfehlung. Ist das schon kochen? Nee, also wenn es nachschütten willst, sozusagen backen ist es auch nicht. Aber ich war sehr skeptisch, muss ich sagen, dass es irgendwie nicht cool ist, aber hat echt gut geschmeckt. Guck mal, Sandra schreibt
gerade,
griechischer Joghurt war es im ursprünglichen Rezept, ja.
Ja. Das ist krass, eine Freundin von mir, die wohnt in Australien, Nadine heißt die. Sie und ich haben so ein Ding, wo wir jedes Mal, wenn wir zusammen, also wenn sie mal in Deutschland, ich auch in Deutschland bin, irgendwie einmal im Jahr sehen wir uns vielleicht, dann machen wir immer Protein Cheesecake zusammen. Immer mit Skier, Proteinpulver, Chunky Flavor und Vanillepuddingpulver.
Ja.
Jedes Mal, wenn wir uns sehen, machen wir immer zusammen Protein Cheesecake. Also das ist schon lustig. Ist gut.
Dann nimm mein fürs nächste Treffen, nimm mein abgewandeltes Rezept sozusagen.
Das ist
auch witzig. Ich habe das Ding aufgenommen damals, oder ich hatte die Idee, das irgendwie so zu machen. Und ich hab's vorher so nicht gesehen. Ja. Und plötzlich sehe ich irgendwie tagelang später, gibt es natürlich den einen oder anderen, der genau die gleiche Idee hatte. Also ich habe ja nichts irgendwie erfunden, aber ich fand es ganz witzig irgendwie, dass das so ist. Echt gut. Meine Empfehlung. Nee. Aber wenn wir über einen echten Cheesecake reden, selbst gemacht oder gehst du den irgendwie kaufen oder wo gibt es den Cheesecake? Ja?
Also es ist auch so ein Ding von Max und mir vor allem. Es gibt so ein Ding in Amerika, das heißt Cheesecake Factory.
Ja.
Viele denken, das ist nur für Cheesecake, das ist ein richtiges Restaurant, also so ein bisschen eher schicker, also ist ein bisschen teurer, aber nicht krass. Also du bist so bei 30, 40 Dollar pro Person am Ende des Tages immer noch gut dabei. Aber der Cheesecake ist extrem krass. Das musst du dir eigentlich später mal selber, musst du mal angucken. Das ein Stück Cheesecake, so 1000 Kalorien circa, kostet, keine Ahnung, 12 Dollar oder so für ein Stück. Du kannst auch nur ein Stück von essen, weil das kannst du nicht mal alleine essen, weil das so krass ist. Und da gibt's für alle möglichen Art und Weisen, da gibt's dann Erdnussbutter, Red Velvet, Oreo, keine Ahnung, Mango, alles mögliche. Also alle Cheesecake-Variationen gibt's von denen auf jeden Fall. Die sind extrem krass. Das ist mit Abstand die besten Cheesecakes, die einfach so verfügbar sind. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in irgendwelche Edelrestaurants gehe und dann da, keine Ahnung, deren 30-Euro Cheesecake esse, dann ist der reine Cheesecake wahrscheinlich besser. Aber bei Cheesecake Factory gehst du ja nicht hin wegen dem reinen Cheesecake, sondern weil du halt diese Cheesecake-Mixes bekommst mit irgendwas anderem.
Ja.
Aber das ist auch so ein Ding von Max und mir. Jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, wo es das gibt, dann kommt auf jeden Fall ein Cheesecake mehr nach Hause.
Ja, crazy. Genau. Cheesecake Factory kennt man natürlich. Sandra und ich waren mal da. Damals wir waren in Miami vor mittlerweile viel zu vielen Jahren, waren da, sind drin gewesen. Ich glaube, Sandra ist da zum Klo gegangen und dann sind wir wieder gegangen, weil es einfach irgendwie auch, es war rappelvoll und irgendwie waren auch ganz viele Kuchen irgendwie ausverkauft. Dann sind wir da drüber raus. Aber das, was man gesehen hat, sah halt echt schon sehr, sehr geil aus.
Ist crazy. Ist sehr crazy, ja.
Absolut. Witzig. Zurück zum Football. Du möchtest nie Cornerback spielen. Warum?
Bietet mir nicht sozusagen. Also Cornerback ist so eine Position, da musst du, das ist wirklich so eine extreme Skill-Position. Und ich würde lieber, ich habe früher in Würzburg habe ich Safety gespielt.
Ja.
Und Safety, ich habe auch Linebacker schon gespielt. Ich würde lieber auf jeden Fall Safety und Linebacker spielen als Cornerback, weil Cornerback, da bist du quasi zu sehr außen vor, du bist der nur am Seite, also natürlich kannst du, wenn es ein Run ist, dann crash natürlich rein und hast die Edge und hast dann natürlich auch deinen Job im ganzen Konzept.
Ja.
Aber Safety und Linebacker würde mir schon deutlich mehr Spaß machen. Also wenn ich mich zwischen anschalten würde, wäre es auf jeden Fall Cornerback. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass ich Bock habe, Cornerback zu spielen. Safety habe ich gespielt, war geil.
Ja.
Linebacker auch cool und so, aber Cornerback nicht.
Ich glaube, Cornerback ist tatsächlich die meistgenannte Antwort auf die Frage, wenn man sich stellt. Eben genau, was du auch gerade sagst, also Skill Position. Siehst halt unter Umständen in ganz vielen Spielzügen halt einfach nur doof aus. Aber du kannst das Ding halt auch, drehen. Ne? Das bringen diese Positionen halt eben irgendwie auch irgendwie.
Jede Position ist wichtig, klar.
Ja, das sowieso. Absolut. Ja,
Cornerback, da habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht, da ich da Bock drauf habe. Da kenne ich auch nicht viele Leute, die sagen, oh, ich habe Bock, Cornerback zu spielen. Das ist schon sehr spezifisch.
Jetzt lass uns an das vorläufige Ende sozusagen deiner Geschichte. Also es ist natürlich noch nicht das Ende deiner Geschichte, aber wir haben jetzt viel über das Transfer Portal und so weiter und über die Zeit irgendwie dazwischen gesprochen. War eben nicht nur die von dir besagten Offer da, sondern auch eins von Sacramento. Und für uns war es ja klar, dass es dahin gehen muss. Weil gar nicht mal, ob das jetzt das beste College oder was weiß ich nicht irgendwie ist oder vielleicht der geilste Ort, den man da irgendwie gerade haben kann, keine Ahnung. Aber ihr spielt halt in Grün. Und
immer grün.
Bei dir ist es, wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast auch, wo es halt eben nach Tiffin ging. Es ist wieder ein grünes Team. Haus ehrlich raus, du suchst dir die Mannschaften danach aus.
Hat meine Mama auch gesagt, ich suche mir die Mannschaften nach der Farbe aus. Ja. Die anderen beiden Schuhe wären blau und gelb gewesen. Macht keinen Sinn für mich. Ich musste grüne Mannschaft.
Ja, absolut. Geil. Aber neben der grünen Farbe, gibt's weitere Argumente, warum du gesagt hast, Sacramento ist mein Ding?
Also Sacramento State ist footballhistorisch gesehen in den letzten 2-3 Jahren extrem auf der, also im Spotlight, weil die haben extrem viel Geld bekommen von Sponsoren und Alumni. Und woher die das Geld bekommen, ist auch interessant, ist aber eher irrelevant. Aber viel Geld bedeutet viele Ressourcen und viele Möglichkeiten im Football. Es ist halt, Football ist leider für die Colleges pay to win. Je mehr Geld du hast, desto besser bist du eigentlich. Das ist halt einfach so. Da kann jeder von halten, was er will, aber das ist halt einfach das Spiel. Ich habe einen Tag, nachdem ich bei Merrimack war und nicht committed habe, habe ich das Sacramento State Offer bekommen und ich wusste ganz genau, ich werde nicht zu Merrimack gehen. Der Level ist zu unterschiedlich. Sacramento State ist extrem, extrem krass für FCS zum Zeitpunkt. Und ich dachte mir, ey, geil, ich kann bei Sacramento spielen in der Big Sky, alles drum und dran. Ja, und dann habe ich mit einem Headcoach einen Call gehabt. Das war dann eine Woche, bevor ich dann dahin geflogen bin für das Visit. Und er so, ey, wir sind nicht FCS. Wir gehen in die FBS. Und ich so, was meinst du? Ja, gesagt, dass der Plan ist, auf jeden Fall in die FBS hochzugehen. Es ist nichts bewiesen, es gibt keine Beweise dafür. Ich habe mir auch gedacht, es kann auch nur sein, dass die das den Recruits quasi erzählen, um die quasi anzuziehen. Aber keine Ahnung, der Headcoach hat für mich den Eindruck gemacht, dass er ein Mann seines Wortes ist. Und dann hat er mir außerdem, das ist auch ganz interessant, also ich habe das Angebot bekommen, habe Merrimack abgesagt, habe das Visit für Sacstate quasi dann, ich habe noch nicht zugesagt, ich habe nur das Offer bekommen, habe das Visit gescheduled und die haben nicht nur mich eingeflogen, sondern auch meinen Bruder eingeflogen.
Ja, crazy.
Weil dann haben die mich gefragt, ey, hast du irgendwelche Gäste, die du mitbringen willst? Ich so, meine Familie ist in Deutschland und normalerweise können die Leute aus Deutschland nicht einfliegen. Ja, der Headcoach mich angerufen. Ich habe das quasi einem anderen Typen gesagt, der dafür zuständig ist. Hat der Headcoach mich angerufen. Wenn nur eine Person einfliegen könntest aus Deutschland, wer wär's? Und dann habe ich gesagt, mein Bruder auf jeden Fall, 100 pro. Meine Eltern waren schon beide hier und die haben auch beide die also Zeit, mehr oder weniger, aber auch die Ressourcen, um herzukommen und so. Vor allem mein Bruder war noch nie in Amerika. Noch nie in Amerika. In seinem ganzen Leben. Das heißt, ich habe dann dem Headcoach gesagt, wenn du meinen Bruder einfliegen würdest für diesen Trip, dann würdest du wirklich wortwörtlich sein Leben verändern, weil du ihm was gibst, was er noch nie vorher gemacht hat.
Ja,
und 2 Tage später haben wir Flugtickets gehabt, ne? Und dann wusste ich, okay, eine Woche nachher kommt mein Bruder, dann kann ich meinen Bruder in Sacramento begrüßen. Also mega krass. Und dann war noch eine Woche übrig, er hat alles geplant. Als ich ins Transferportal gegangen bin, habe ich mir schon gesagt, ey, es gibt eine Chance, dass das irgendwie passiert, mehr oder weniger vielleicht. Hol dir mal einen Esther, dass du halt reinkommst, weil du kriegst den Esther sonst nicht so schnell teilweise. Ja, und dann hat es geklappt, dann haben die uns eingeflogen. Dann waren wir beim Visit. Die haben uns natürlich die ganze Zeit die Füße geküsst, alles drum und dran. Ist ja bei einem Visit so. Aber ja, ich habe mich im Visit, weil ich halt wusste, ich gehe eh zu Sacramento. So, ich habe mit dem Talents-Coach meinen Kontakt gehabt. Ich wusste, was ich footballtechnisch bekomme. Das Leben, was ich bei Eastern Michigan hatte und bei Tiffin, außerhalb vom Football war scheiße, mehr oder weniger, außerhalb meiner Freunde, aber halt die Gegend, alles war kacke. Weil Sacramento wusste ich, ist sowieso da. Ich wusste, was Sacramento mir bietet und ich bin zu diesem Visit gegangen und ich wusste, ich gehe da wahrscheinlich eh hin, solange die jetzt keine Scheiße abziehen. Das heißt, ich konnte meinen ganzen Trip, den ich hatte, konnte ich auf meinen Bruder fokussieren. Ich habe mich die ganze Zeit einfach nur gefragt, wie ist das für den jetzt? Weil da gibt es ja so viele Sachen, die er noch nie gesehen hat. Das war das erste Mal. Er hat das erste Mal richtige Tacos gegessen. Also richtige mexikanische Tacos. Er hat das erste Mal Barbecue gegessen. Er hat das erste Mal bei einem richtigen Basketballspiel alles holen. Das war so krass, wie das für ihn war. Also sein Englisch war auch echt sehr, 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 sehr gut. Weil er schon immer gut drin war und halt auch natürlich in den Schulen gelernt hat und so. Aber es war einfach eine extrem krasse 3 Tage, also 2 Nächte, 3 Tage, 1 Vollertag, 2 Reisetage, aber musst dir vorstellen, der ist aus Frankfurt nach Atlanta, glaube ich, und dann von Atlanta nach Sacramento mit insgesamt am Ende des Tages 9 Stunden Zeitverschiebung und der war im Flieger, glaube ich, 20 Stunden lang war die Reisezeit mit An- und Abfahrt.
Ja.
Der ist insgesamt 42 Stunden gereist, um weniger als 42 Stunden da zu sein. War extrem krass. Aber da war ich natürlich extrem dankbar für die Coaches, dass die und mein Bruder das ermöglicht haben und sowas. Das war auch ein großer Wunsch von mir, seit ich quasi ans College gekommen bin, dass ich irgendwann mal vielleicht sowas ermöglichen kann für ihn. Weil ich habe bei Eastern Michigan meine Eltern mitgenommen, kostenlos wurden die eingeflogen.
Ja.
Und war es auf jeden Fall mein Bruder in der Zeit. Und ja, es war auf jeden Fall geil. Und dann habe ich da am letzten Abend dann war das, habe ich dann mit ihm zusammen mal dann im Büro gesessen, mit dem Manager und mit dem Headcoach. Und dann haben wir das finale Angebot bekommen, was quasi alles dabei ist. Und dann habe ich mit ihm zusammen, habe ich dann dazu gesagt. Und es war natürlich ein Moment, den uns keiner nehmen kann, so zusammen.
Sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr geiler Moment irgendwie. Und trotz der Kürze der Zeit habt ihr ja eine Menge irgendwie offenbar irgendwie erlebt. Was habt ihr für ein Basketballspiel gesehen?
Das war von der Schule, also von der Uni selber.
Okay.
Von Sac State.
Ja.
Genau. Ist ganz interessant, wenn du, kennst du Shaquille O'Neal?
Ja, klar.
Ja. Das ist der Manager, der General Manager von Sac State. Weil sein Sohn hier spielt. Er war damals nicht da, aber ich habe Shaquille letzte Woche Mittwoch gesehen. War ich bei einem Basketballspiel, da war er auch da. Also, es war ganz cool. Das haben wir alles rausgefunden. Bei Sac State haben sehr, sehr viele Persönlichkeiten allgemein. Ich meine, Cam Scalabro, New York Giants Running Back,
ja.
War bei Sac State ursprünglich. Dann Ryan Coogler, glaube ich, heißt er. Das ist der Regisseur von Sinners, für diesen Vampirfilm.
Ja.
Der ist ja, seit dieser Kinofilm letztes Jahr rausgekommen ist, ist er extrem dick gegangen, weil es ja einer von diesen quasi Minority-Regisseuren ist, der quasi nicht für Hollywood arbeitet, aber trotzdem denen eine Stirn bietet. Er hat damals bei Sac State auch Football gespielt. Und unsere jetzige Trainer, die jetzt bei uns Trainer sind, haben damals mit ihm zusammen gespielt und sowas. Also da gibt's extrem, extrem viele Persönlichkeiten, die hier bei der Schule waren und die natürlich auch viel zurückgeben dementsprechend. Genau, also es war auf jeden Fall, das wusste ich alles nicht. Das haben wir alles gelernt in diesen zwei Tagen. Also, wenn du auf einem Football-Visit bist, es ist so eine Reizüberflutung, was da alles passiert die ganze Zeit. Das ist extrem krass.
Ja, glaube ich. Ich bin einigermaßen sprachlos, weil über Shaquille O'Neal sind wir tatsächlich auch in den Vorbereitungen nicht gefallen. Bereiten uns jetzt auch nicht auf Basketball vor. Shaq Attack ist da seinerzeit immer genannt worden.
Sowas.
Also crazy. Schon einer der krassesten Basketball-Legenden sozusagen. Ja, witzig. Mega, mega stark. Und wahrscheinlich auch dann durchaus auch eine Menge Hype irgendwie darum. Also gerade wenn dann irgendwie auch der Sohn da im College spielt, da interessiert sich ja auch irgendwie ein bisschen Öffentlichkeit dafür, vermutlich.
Ja, safe. Also das Stadion war voll an dem Tag. Ich kann dir später nochmal ein paar Bilder schicken, aber es war crazy. Also wir haben im Basketballteam zwei Leute, einmal Shaq Neal, glaube ich. Der heißt genauso wie der Vater, nur ein bisschen anders. Der spielt dort. Und dann gibt es noch einen anderen Spieler, der ist Mikey Williams. Mikey Williams war damals, habe ich auch erst hier gelernt, also ich wusste das auch vorher nicht, war damals einer der größten Basketballtalente seines Jahrgangs und sollte eigentlich fast schon direkt aus der Highschool in die NBA gehen. Wurde dann aber durch eine Schießerei verurteilt und ins Gefängnis gekommen. Hat alle seine Basketball-Offer verloren, logischerweise. Und dann war Sac State die einzigen, die den halt noch genommen haben. Und jetzt haben wir quasi einen, der eigentlich gar nicht hier sein sollte, auch noch, der hier spielt. Und dann gibt es noch einen anderen Spieler, der sehr krass ist. Also Basketballspiele hier sind schon sehr, sehr geil auf jeden Fall, die zu gucken. Da geht schon echt was ab dann auch.
Ja.
Schon sehr gut.
Zurück zum Football. Du hast gerade gesagt, dann stehst du plötzlich irgendwie statt in der Division 2, nicht wie gehofft, sag ich mal, in einem FCS-Team auf dem Feld, sondern plötzlich in der MAC. Conference in einem FBS-Team. Sei ehrlich, wie sehr hast du das vorher gehofft, wo du für dich den Entschluss gefasst hast zu gehen?
Also ich wollte natürlich bei Eastern Michigan bleiben ursprünglich. Eastern Michigan spielt in der MAC. Und dann bei Tiffin dachte ich mir, okay, ich will Division 1 spielen. FBS wäre gut, aber realistisch gesehen jetzt eher FCS. Und jetzt bin ich in der FBS irgendwie. Nicht nur irgendwo in der FBS, sondern ich spiele gegen Eastern Michigan. Und um das nochmal für alle Leute, die jetzt zuhören, die das immer noch nicht ganz verstehen, mit dem Unterschied bei meinen Eltern zum Beispiel, das ist immer noch schwer zu verstehen. Es gibt zwei verschiedene Gruppen in Division 1. Es gibt FBS und FCS. Um es ganz simpel zu halten, sind die Top 50% FBS und die unteren 50% FCS. Es gibt ein paar andere Regeln innerhalb dieser beiden Gruppen sozusagen, aber FBS zu spielen ist sehr, sehr schwer. Also von FCS aufzusteigen in FBS ist extrem schwer. Es gibt an der Westküste, also Oregon, Washington, Kalifornien, das letzte Mal, dass ein Team das gemacht hat, ist 75 Jahre her. Also extrem, extrem krass, dass das passiert ist. Und das natürlich braucht man dafür viel Geld. Wir haben jetzt, glaube ich, 24 oder 20 Millionen Dollar bezahlt, nur in reinen Gebühren und alles drum und dran, um aufzusteigen. Aber das Geld kommt alles wieder rein, da machen wir uns keine Sorgen drum. Aber ja, ich bin quasi hingekommen und mir wurde gesagt, wir gehen in die FBS. Ich wusste nicht, was die MAC wird. Und dann komme ich hier an, dann irgendwie nach ein paar Tagen kommen die Trainer zu mir und die so, hey, wir gehen in die MAC wahrscheinlich, nur dass du Bescheid weißt. Ich so, Alter, crazy, weil Eastern Michigan war in der MAC und ich war damals bei Eastern Michigan. Ich war damals bei Eastern Michigan nach meinem ersten Jahr gesessen im Büro und habe vom Headcoach gehört, hey, wir glauben, dass du nicht das Zeug hast, um in der MAC zu spielen und dass du hier quasi irgendwas reißen kannst und wir glauben, es wäre besser für dich, wenn du irgendwo anders hingehst und dein Talent irgendwo anders nimmst. Wir glauben, dass du irgendwo in der niedrigen Klasse spielen kannst, aber nicht bei uns und das wird zu viel hier. Ja, und dann 2 Jahre später, nachdem ich das gemacht habe, was die mir gesagt haben, bin ich jetzt ist eine Chance, dass ich gegen die Leute spielen kann. In der gleichen Conference, in der mir gesagt wurde, ich bin nicht gut genug. Jetzt wurde ich aber hierher geholt, um in dieser Conference zu spielen. Also es ist natürlich ein sehr, sehr krasses Gefühl. Es hat sich auch erstmal komplett surreal angefühlt für mich. Aber ja, es gibt noch keinen Spielplan. Also ich weiß ja nicht, ob wir gegen Eastern Michigan spielen oder nicht. Ich hoffe es natürlich. Aber es ist auf jeden Fall extrem crazy, darüber nachzudenken, dass das jetzt echt alles so im Endeffekt passiert ist, dass wir jetzt quasi in der Liga aufgestiegen sind und gegen meine alten Roommates, gegen meine alte Trainer spielen, ist schon verrückt.
Ja, total. Also wir sind quasi vom Stuhl gefallen, als das dann irgendwie noch gekommen ist, weil wir uns erstmal überhaupt riesig gefreut haben, dass es für dich halt wieder in die Division One geht. Und ja, du hast gerade gesagt, die Top 50% und die 50% drunter, ja, das ist sicherlich so. Und trotz alledem, es ist ja auch schon ein Riesenschritt in der FCS halt eben Fuß zu fassen, als Spieler sowieso, wie auch als Team. Eine grandiose Entwicklung. Erstmal von ganzem Herzen Glückwunsch dazu, dass das ja jetzt auch mit ein bisschen, man kann schon sagen, mit ein bisschen Glück dann letzten Endes auch diesen Weg nimmt. Aber wie sagt man auch, das Glück ist mit den Tüchtigen. Du hast ja irgendwie ein bisschen was dafür getan, dass diese Tür für dich offen gegangen ist. Jetzt musst du nur noch durchgehen, um bei den Floskeln irgendwie zu bleiben. Wie sehr hoffst du, dass es Eastern Michigan auf dem Schedule wird?
Das wäre die beste Situation für mich ist, dass wir gegen Eastern Michigan spielen. Hoffentlich in Eastern Michigan auch noch. Okay. Ist natürlich extrem krass, aber dann da. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Trash-Talken nicht gut finde. Beziehungsweise man Trash-Talkt schon mal, aber es ist nicht nötig, wenn du ein guter Spieler bist und gewinnst, dann Trash-Talkst du nicht.
Ja.
Aber ich werde auch nicht Trash-Talken, wenn ich da wäre, glaube ich, kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber ich hätte auf jeden Fall schon sehr Bock, dann dem einen oder anderen Trainer nach dem Spiel die Hand zu schütteln, wenn ich dann da bin.
Wie ist das? Wie viel sind da noch viele Leute, mit denen du damals dann auch zu tun hattest, die dir vielleicht auch gesagt haben, tschüss?
Mein Trainer und der Head Coach ist noch da.
Ja.
Der Titans Coach ist noch da. Der Titans Coach war der mir quasi gesagt hat damals. Und Head Coach hat dann nur noch dieses Exit-Meeting gemacht, hat halt nicht mehr viel darüber geredet. Ja. Die beiden waren das auf jeden Fall. Und dann meine beiden Roommates, also mit denen ich zusammen gewohnt habe 2 Jahre lang, die sind beide noch da. Die spielen beide Linebacker, Starting Linebacker und Starting Running Back. Also die fanden es natürlich nicht schön, als ich gehe, aber ich sehe, wie jedes Mal, wenn ich jetzt, ich habe die öfter auch besucht, als ich jetzt in Ohio war, das war ja nicht weit voneinander weg. Auf jeden Fall, also es ist schon so viel jetzt zusammengekommen, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, in der MAC und alles drum und dran. Aber wenn jetzt noch Eastern Michigan im Schedule dazukommt, das wäre wirklich verrückt.
The cherry on the cheesecake, um beim Thema zu bleiben, ja.
Ja.
Wie schätzt du das für dich? Erzähl mal, wie schätzt du das für dich sportlich ein? Jetzt kommst du von einem D2 College und muss ich halt erstmal ja jetzt auch irgendwie durchsetzen. Also ich kenne jetzt beim besten Willen nicht den Tight End Room bei Sacramento State. Wie realistisch ist deine Chance zu spielen? Was ist dein Ziel?
Also der Talent Room hier ist sehr sehr ausgeglichen. Wir haben vier Titans, die spielen können. Davon sind zwei Titans auf jeden Fall reine Receiving Titans. Wir haben fünf Titans tatsächlich. Der eine ist aber noch ein bisschen verletzt gerade. Zwei davon sind Receiving Titans. Einer ist ein Fullback, also der ist wie so Jacob Johnson, der steht quasi im Backfield und rennt dann einfach nur durch. Der ist quasi der, ist keine Konkurrenz für mich, weil wir unterschiedliche Spieler sind. Und ich bin der einzige Y-Titan. Also unter den Titans differenzierst du zwischen Y und H, also Y und H. Die Y-Titans sind quasi die, die oft quasi wirklich in der O-Line mit drin inbegriffen sind, viel blocken vor allem, kurze Routen fahren, eher stark sind. Und die H-Titans sind die, die quasi ein bisschen mehr sich bewegen, ein bisschen mehr Routen laufen, ein bisschen weniger blocken. Und wenn die blocken, eher nur so Linebacker blocken, keine D-Liner. Und ich bin der einzige Y-Titan auf dem Board. Also die haben zu mir gesagt, wenn ich jetzt extrem scheiße bin, dann hauen die mich natürlich raus nach dem Frühling. Ja. Aber solange ich meinen Job mache, dann bin ich deren Guy dafür. Und ich habe heute erst mit dem Trainer geredet über so, wir hatten heute so eine Feedback-Runde, so eine Reflexion über die letzte Woche. Er hat auch zu mir gesagt, wenn ich jetzt meine Routen laufen und mein Passgame quasi alles bewähre, wie es quasi wie der Plan ist, dann wird es für die nicht viele Gründe geben, mich vom Feld runterzunehmen, wenn ich einmal drauf bin, quasi. Weil blocken werde ich können. Ich muss mich natürlich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Also ich war ja schon mal in der Mac, ich habe schon mal in dem Kaliber quasi mich rumbewegt für eine Zeit lang, außer als ich verletzt war. Ich weiß, was ich zu erwarten habe von der Größe, von der Statur, von der physischen Aspekten her. Das Playbook komme ich sehr gut zurecht mit aktuell, da mache ich mir keine Sorgen drum. Jetzt muss ich nur zeigen, dass ich quasi das machen kann, was ich machen muss. Und hoffentlich das, was ich noch dazu geben soll, auch noch dazu kommt. Und dann habe ich eigentlich keine Probleme, dass ich hier auf jeden Fall viel spielen nächstes Jahr. Titan ist halt keine Position, auf der du ein ganzes Spiel durchspielst. Du hast immer verschiedene Situationen, wo du verschiedene Titans für benutzt, weil wir alle so verschiedene Körpertypen sind, aber ich bin auf jeden Fall für die ein sehr, 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 sehr guter Allrounder. Weißt du? Also zum Beispiel in den Meetings wird zum Beispiel darüber geredet, dass, hey, wenn Sammy oder Kyle auf dem Feld sind, dann sind die eher off the ball. Wenn Jordan auf dem Feld ist, dann ist der on the ball, also dann ist der Titan. Wenn Cedric auf dem Feld ist, kann er beides machen, weil er groß und stark genug ist, vor allem schwer, weil ich halt 150, 180 Kilo fast wiege jetzt. Ich bin schwer genug, um quasi on the ball zu sein, wirklich wie ein Blocker zu sein. Ich bin aber trotzdem noch also klein in Anführungszeichen, fast 1,90, also 1,88, 1,89 und 150 Kilo, aber trotzdem noch klein und agil genug, um trotzdem noch rumzulaufen und sowas. Deswegen bin ich halt für die quasi so eine kleine Waffe, die, solange ich mich halt gut entwickle hier, gesund bleibe vor allem, steht mir hier eigentlich nicht wirklich viel im Weg. Ich muss damit was machen, was ich machen soll, muss mich dran halten und dann soll das eigentlich ganz gut laufen.
Dann, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Du hast mir eben noch einen Beitrag geschickt. Unter anderem geht's oder einer eurer Gegner ist Hawaii. Glücklicherweise ein Auswärtsspiel, ja?
Ja, also genau, Hawaii ist dieses eine Spiel, was jedes College-Football-Team eigentlich haben will, also Auswärtsspiel. Unser Hawaii-Spiel, also Thanksgiving in Amerika, ist ja immer der letzte Donnerstag im November, für die, die es nicht wussten. Das ist, glaube ich, dann irgendwie der 26. Oder sowas. Und unser Spiel ist am Samstag, also am 28. Bedeutet, dass ich halt nicht irgendwo hinkam für diese Woche, aber das bedeutet, dass wir eine Woche Ferien haben vor dem Spiel. Was bedeutet, das habe ich heute schon nachgefragt, dass wir auf jeden Fall eine Woche auf Hawaii bekommen. Also ist natürlich mega geil. Also wir gehen da, das ist ein Business Trip, klar, wir gehen da hin, um zu gewinnen, was wir auch tun werden. Aber wenn du kostenlosen Hawaii-Trip bekommst, dann sagst du nicht nein dazu, ne? Also kann man sich nicht beschweren auf jeden Fall.
Ich kann mir Schlimmeres vorstellen, sag ich mal, was man was so irgendwie über den Weg laufen soll. Aber guck mal, da schließt sich ja so ein bisschen dann letzten Endes auch der Kreis. Das scheint ja schon ganz gut anzulaufen mit dem Schedule. Also ich sehe da gute Chancen, dass der auch noch Eastern Michigan mit einem Auswärtsspiel auf Silbertablett
präsentiert
wird. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Du hast eben auch so ein bisschen über deine über Körpermaße und so weiter und so fort gesprochen. Wir haben unter anderem einen ehemaligen Mitspieler quasi oder ehemaligen Raven Gap Kollegen dann jetzt auch im NFL Draft in ein paar Wochen. Verfolgt man das so ein bisschen? Also Marlin war jetzt gerade beim Combine als einziger Deutscher, der da eingeladen war. Guckt man sich das an, gerade vielleicht auch, weil er letztendlich die gleiche Position spielt?
Safe. Also wir fiebern, also Max, Linus, ich, wir fiebern alle mit. Ich selber war zum Zeitpunkt vom Draft, war ich, hatte ich Sachen zu tun. Und Max war auf jeden Fall am Handy, hat das geguckt, live und alles drum und dran. Und wir sind auf jeden Fall alle sofort, wir wissen, okay, Malen ist dran, dann sind wir alle die ganze Zeit auf Instagram am Refreshen, bis wir sehen, was abgeht und sowas. Auf jeden Fall, also wenn einer von den alten Teammates aus Deutschland beim NFL kommen ist, dann wenn du da nicht mitfieberst, dann bist du im falschen Sport auf jeden Fall.
Auf jeden
es
Fall.
Es ist so geil, dass er das geschafft hat, da hinzukommen, durch viel harte Arbeit auf jeden Fall. Und hat auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Performance abgelegt, vor allem für der Art Spieler, die er ist. Und der wird auf jeden Fall, wenn er sich dran hält, natürlich viel Erfolg zeigen in der NFL, worüber er hingeht.
Wir haben uns schon vor ein paar Wochen bevor Daniel Jeremiah, der NFL-Analyst, in seiner Pressekonferenz vor dem Combine gesagt hat, dass er mal den Kleinen in der dritten Runde sieht, hatten wir das auch vor ein paar Wochen schon mal fallen lassen. Ich glaube, da ist durchaus Potenzial dazu da. Wenn es am Ende die vierte Runde ist oder fünfte Runde ist, hat immer natürlich auch mal ganz viel, kommt es eben auf die Entwicklung an, die der Draft ist. Aber er wird sehr safe seine Chance bekommen, sich in der besten Football-Liga der Welt sich irgendwie durchzusetzen. Du kennst ihn, welches Team gönnst du ihm?
Welches Team ich ihm gönne? Ich bin leider im NFL gerade gar nicht so drin. Also ich weiß nicht, welches Team gerade die Art Teile braucht, die er ist. Aber ich gönne ihm, dass er das Team findet, was ihn am meisten benutzt und das er am meisten spielen kann. Am Ende des Tages, wenn du auf dem Level spielst, dann ist dir relativ egal, wo du bist eigentlich. Vor allem, wenn du aus Deutschland bist. Er wohnt ja eh nicht in Amerika, ist ja. Also weit von zu Hause weg ist er so und so, deswegen hoffe ich für ihn, dass er dahin kommt, wo er die beste Möglichkeit hat, aufs Feld zu kommen.
Vielleicht könnte ein Team ja ihm über den Weg laufen, was quasi dann fast zu Hause in seinem Wohnzimmer sozusagen spielt. Der hat ja beim Combine zumindest auch ein Interview mit den Detroit Lions, die dann nächstes Jahr in Deutschland am Start sind. Das ist wahrscheinlich natürlich irgendwie das wahrscheinlich das Größte. Aber hilft einem trotzdem nicht, wenn du in einem Team bist, wo du dann letzten Endes nicht deine Zeiten auf dem Platz irgendwie kriegst.
Genau. Also Nummer eins ist natürlich Spielen, Nummer zwei ist hoffentlich erlebt man auf dem Weg noch ein paar coole Sachen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber mittlerweile, also wenn er da ein paar Jahre Fuß fasst in der NFL, was natürlich so lange gesund bleibt und so hoffentlich der Fall sein wird, dann kann sein, dass er früher oder später trotzdem irgendwie in Deutschland landet. Also mittlerweile mit der NFL-Entwicklung in Deutschland, es geht ja so steil, dass da auf jeden Fall immer mehr und mehr verschiedene Teams dann wahrscheinlich irgendwann früher oder später spielen. Und deswegen.
Das ist schon cool. Das glaube ich auch und hoffen wir natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen. Du hast gerade gesagt, er ist weit von zu Hause weg. Du bist auch weit von zu Hause weg. Wie ist denn das für dich gewesen? Du hast jetzt auch ein bisschen Entfernung innerhalb der Staaten sozusagen hinter dich gebracht. Jetzt mal unabhängig von, weiß ich nicht, Michigan vielleicht nicht der allercoolste Ort ist, wo man vielleicht leben möchte. Ist das, bricht man da auch schon ein bisschen, ich sag mal, Kontakte und sowas ab? Also fällt das einem auch schon irgendwie ein Stückchen schwer?
Klar, also du hast, wenn du zu neuen Orten kommst in Amerika als Footballspieler, dann ist es immer relativ einfach, weil du halt in ein Team gesetzt wirst. Dadurch hast du quasi mehr oder weniger vorgegeben, wer auf jeden Fall deine Freunde sind. Innerhalb dieses Teams, und jeder, der schon mit Teamsport gemacht hat, weiß das, findest du immer bessere, immer schlechtere Teammates. Du findest immer Jungs, die sind wirklich am Ende wirklich deine Freunde und andere Jungs sind halt einfach deine Teammates. Nicht alle sind deine besten Freunde.
Ja.
Und ich hab viele Jungs, mit denen ich tagtäglich Kontakt hatte, mit denen ich geredet habe bei Tiffin oder bei Eastern Michigan damals auch, mit denen ich, seit ich jetzt im Portal war, eigentlich mehr oder weniger keinen Kontakt hatte oder die ich jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr sehen werde. Aber ich habe auf jeden Fall bei Tiffin auch meine Roommates und meine Jungs gehabt. Die waren jetzt gerade Spring Break in Florida, ohne mich leider. Letzter war ich auch dabei. Mit denen habe ich auf jeden Fall täglich eigentlich schon Kontakt. Und wenn wir nicht täglich irgendwie durch irgendwelche Instagram oder so Gruppenchats in Kontakt sind, dann telefoniere ich mindestens alle Woche mit denen oder so. Das sind auf jeden Fall also Max und Linus Freunde fürs Leben. Bei Eastern Michigan habe ich ein paar Jungs getroffen, mit denen habe ich auch noch viel Kontakt, aber auch nicht ganz so krass wie jetzt bei Tiffin. Bei Tiffin haben die Leute schon wirklich die Zeit da auch dann gut gemacht. Und ich glaube, das wird auch für immer halten, mehr oder weniger, auf jeden Fall.
Du weißt und du warst ja schon ein paar Mal hier und hast die ein oder andere Folge irgendwie miterlebt. Du weißt, dass wir unseren Podcast immer mit einem Blick in die Glaskugel abschließen. Mhm. Und für mich liegt es natürlich nahe zu fragen, also du hast jetzt 2 Jahre Spielzeit sozusagen in Sacramento State vor dir. Ich bin immer vorsichtig, das zu sagen. Man weiß ja nie, was irgendwie in der Zwischenzeit passiert. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es zwei Jahre werden. Wenn du in die Glaskugel blickst auf 2028, wie geht's für dich weiter nach Sacramento State?
Also wenn ich jetzt meine Zeit hier maximal nutze und das mache, was ich machen soll und extrem gut spiele, habe ich auf jeden Fall bestimmt noch eine Chance, in den NFL-Traum nachzugehen. Ob ich gedraftet werde, ist wahrscheinlich auch realistisch, das zu sagen natürlich. Jede NFL-Möglichkeit ist auf jeden Fall eine Opportunity, die man nicht absagen sollte und die muss ausgenutzt werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich die nächsten 2 Jahre gut genug und gesund bleibe und genug spiele, dass ich auf jeden Fall so eine Möglichkeit am Ende des Tages wahrnehmen kann. Und das ist schon immer und ist auch immer noch Plan A auf jeden Fall. Also da hat sich nicht viel dran geändert am Endziel. Was heißt Endziel? Das ist eins der Endziele, genau.
Das Endziel ist ja dann, den Super Bowl zu gewinnen und so weiter mit dem Team, wo man untergekommen ist. Es geht immer weiter.
Es gibt kein Endziel. Es gibt einfach nur ganz, ganz viele coole Sachen, die man machen kann und dann alles mit dem, was man kann.
Absolut. Ich glaube, dann haben wir es soweit im Kasten. Also wir werden das natürlich verfolgen und sind ganz gespannt, was diese kommende, ich glaube, nicht nur für dich persönlich, sondern auch für euer Team insgesamt, sehr, sehr spannende Saison eben irgendwie angeht. Habt ihr ein Ziel als Team?
Gibt's da? Mac Champion, erstes Jahr.
Okay. Ich sehe dich jetzt nicht lachen, aber
wir bezahlen keine $30 Millionen, um zu verlieren. Also der Plan ist, dass wir hochkommen und von Anfang an dominieren sozusagen. Nicht nur gewinnen, sondern dass wir wirklich die Liga sofort aufmischen und dominieren.
Ja, geil. Dann
das wird auch genug hier hervorgehoben von den Trainern, dass das der Plan ist und dass wer da dagegen spricht und wer keinen Bock hat, der kann nach Hause gehen. Keiner wird gezwungen, hier zu sein.
Ja, crazy. Ich mag das. Ich mag auch da mit einem gewissen Selbstbewusstsein an die ganze Sache irgendwie ranzugehen, weil da sind natürlich noch ein paar andere Teams, die das vielleicht ähnlich sehen. Aber
die das genauso sehen, klar.
Eastern Michigan kann ja ein guter Zweiter werden am Ende des Tages. Ist ja alles.
Die waren da leider noch nie oben dabei.
Nee, genau.
Also die besten Teams in der Conference sind Miami, Ohio, also das rote M.
Ja. Ja.
Ohio, da ist ja auch Duncan und Toledo. Das sind so die drei Powerhäuser in der MAC. Die anderen rotieren alle um die anderen Plätze eigentlich nur.
Ja. Wäre natürlich auch spannend. Duncan Brune als Gegner mit auf dem Platz zu haben.
Samuel Ehret, der ist auch bei Ohio, der spielt kein Football mehr das musste verletzungsbedingt aufheben, der ist jetzt auch noch bei Ohio.
Ja.
Der war damals, als ich bei Eastern Michigan war, er war ein Visit und ich war sein Host. Hat er sich am Ende für die richtige Schule entschieden, logischerweise. Für Ohio. Aber der ist noch da und von Tiffin, der Tackle, den wir hatten, mit dem ich am besten befreundet war von den O-Linern, der ist auch bei Ohio jetzt. Also, gegen Ohio spielen wir auch ganz cool.
Ja.
Ganz
witzig. Waren beide auch bei uns im Podcast, sowohl Duncan als auch Samuel Ehret. Dem habe ich zu verdanken, hier ein schönes Schild von den Ohio Bobcats im Regal zu haben. Cool. Cedric, ich drück wahnsinnig fest die Daumen, dass das in erster Linie für dich erfolgreich wird. Ich wünsche mir sehr und wünsche dir sehr, dass du vor allem dir keine dummen Verletzungen irgendwie irgendwie einfängst und einfach wirklich ja ganz ganz offen in die Saison gehen kannst und letzten Endes dann auf dem Platz zeigen kannst, was du irgendwie drauf hast. Und dann bin ich mir sicher, werden wir noch eine ganze Menge von dir hören. Ich freue mich drauf.
Safe. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Grüße, Grüße an die Family und so weiter zu Hause, wenn ihr euch sprecht. Und natürlich,
schreibe ich gleich direkt.
Ich weiß nicht, wem du zuerst schreibst, erst der Family oder Linus und Max. Wo auch immer, bestell bitte liebe Grüße. Und
naja, da wir jetzt alle im Transferportal waren und wieder Veränderungen hatten, kann ich ja einfach eine Rede Stern direkt weitergeben an einen von den beiden.
Ja,
wer immer Bock hat.
Auf jeden Fall immer. Immer herzlich gerne, wir freuen uns. Cedric, Dankeschön, danke, dass du die Zeit genommen hast und
danke dir.
Viel Spaß, alles Gute.
Danke, ciao, ciao.
Das war Footballschland. Danke fürs Zuhören. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.
Football Made in Germany ist ein Projekt, in das wir nicht nur viel Liebe und Fleiß stecken. Wenn du uns helfen magst, die Kosten hierfür etwas zu minimieren, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung auf Patreon. Den Link hierzu findest du wie immer in den Shownotes. Mit einem Euro kannst du schon helfen und sicherst dir zudem Zugriff auf Pre-Releases oder Live-Podcasts, bekommst exklusive Einblicke und weitere Goodies.
Footballstand lebt von seinen Gästen. Wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf den Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest oder sonst irgendwas Geiles rund um American Football machst, melde dich bei uns per X oder Instagram.